Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, Gude. Herzlich willkommen zurück bei Doppelacht, zweiter Spieltag. Bei mir, the one and only, LS. Lasse, Standardfrage zum Anfang. Wo erreichen wir uns heute? Wie geht's dir?
Ja, mir geht's so semi. Uns erreicht ihr, oder wir sind im regnerischen Hamburg.
In den Doppelacht-Studios.
Im Headquarter.
Quasi. Zentrale.
Was sagst du zum Spieltag?
Ich dachte jetzt, weil du Hamburg sagst, willst du mit mir wieder über den HSV sprechen?
Ja, können wir auch, habe ich mir sogar aufgeschrieben. Aber nicht nur explizit Hamburg, sondern wo der Norden ist, ist oben. Also ist in der zweiten Bundesliga.
Ja, wollte ich gerade sagen.
In der ersten Bundesliga ist es umgedreht.
Ja, da gibt es ja aber nicht mehr wirklich Nordclubs, ne?
Muss ja, man ja auch Bremen, sagen. Hallo?
Ja. Würde
Bremen nicht unter den Tisch kehren.
Ja, okay.
Ja, okay.
Okay, ist akzeptiert. Muss ich nicht. Ich habe gestern 45 Minuten HSV gesehen. Das reicht mir beim HSV.
Ja, ich habe mit Kolja auch noch die zweite Halbzeit geguckt.
Ist nicht mutig von euch.
Nicht technisch sehr, sehr hochwertig, sehr kämpferisch, viel hin und her. Und es war irgendwo auch ein ansehnliches Spiel.
Es war Feuer drin, wie man sagt. Leidenschaft.
Ja. Ja.
Aber ich muss gestehen, ich habe...
Der HSV war ja auch siegreich.
Das stimmt. Arbeitssieg, Mentalitätssieg, das sind die Spiele, die du gewinnen musst, wenn du aufsteigen willst.
So nämlich.
Aber ich habe Oliver Forster und Tusche nicht mehr ertragen.
Boah, ganz ehrlich, ich weiß, also, ich war noch betrunken. Der Tusche hat sich doch vor 5,5 im HSV-Fanblock reingehauen.
Ich möchte nur Oliver Forster zitieren, da muss die Manege glühen.
Ja, heute glüht's auch hier.
Bei uns glüht es auch, bei den beiden hat es gestern auch geglüht. Aber jetzt die Frage der Fragen. Ist Ramos berechtigt vom Platz geflogen oder nicht?
Achso, ja, ja. Wie hat es Per gesehen?
Das weiß ich eben noch nicht. Da muss er uns auf die Folge feedbacken.
Ja. Also, meines Erachtens, ja.
Werden wir sehen. Ich weiß, Per, großer Fan von Herrn Ramos.
Ja, so auch. So ein bisschen. Also, er hat ja nicht schlecht gespielt. Was man gesehen hat. Aber ich weiß ja nicht, wie er sich manchmal positioniert hat. Das war vogelwild.
Aber das ist ja generell so. Da kann der Spieler.
Oder war das vogelwild? Oder Walter wild?
Das war Walter wild.
Ja.
Lass uns bitte über die Bundesliga reden.
Ja, also ich möchte aber nochmal ganz erwähnen: also ich pack mal Rostock mit in den Norden, weil es gibt ja auch NDR Mecklenburg-Vorpommern, ne?
Ja, ist für mich akzeptiert. Du weißt, ich bin eh Rostock-Sympathisant.
So, und Kiel auf Platz 3, also Hansa 2, Kiel 3, HSV 1. Ja, wo der Norden ist, ist oben.
Ob das die Saison so bleibt? Schauen wir mal. Ich könnte mir, also Underdog-Aufsteiger Hansa Rostock würde ich kaufen. Auch wenn die dann den Platz von aktuellen Bundesligisten einnehmen, was Kanonenfutter angeht. Aber da kommen wir beim Spieltag zu.
Ja, was haben wir noch? Also, auch noch kurz zweite Liga.
Du lässt mich nicht los, ne?
Nee.
Du merkst, ich will rüber, ne?
Ja, ja, aber
ich will nach Leipzig.
Ja, ja, Kiel, ne, hat ja gegen Schalke 04 gespielt. Bei Schalke sieht es nicht so gut aus. Und Hertha mit der ersten Duftmarke.
Ich hab's nicht gesehen, aber ich habe gehört, die haben Fußball
kaum ist,
gespielt.
Luke Bakio weg, läuft's.
Und, ja, kaum ist Luke Bakio weg, spielen sie über die Flügel.
Ja. Und Palko, ich habe da so einen Ticker gelesen, dann so hier, zack, dann steht der P da. Und ich so, hä? Spielt der Pal selbst? Aber es war Palko.
Es gibt ja so viele Dardais.
Ja.
Inzwischen haben sie ja alle drei wieder zusammen.
Palko, Martin und?
Boah, weiß ich gar nicht, wer der dritte ist. Aber es gibt drei. Und einen haben sie jetzt aus Ungarn noch geholt.
Ich glaube, das war Palko. Naja. Gut. Wollen wir noch... kurz. Oh, ich habe ja noch was aufgeschrieben. Aber nee, das machen wir nachher beim Spiel. Ja, okay, machen wir nachher beim Spiel. Eine Sache. Ich habe ja noch aufgeschrieben, Viva España.
Viva España?
Ja.
Bist du wieder, du bist beim Damenfußball?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Nachtrag von letzter Woche, weil ist ja generell ein großes Thema gerade. Es heißt Selección Femenina.
Femininer. Es hört sich, also es hört sich auch sehr, sehr rassig an.
Ja, das ist die offizielle Bezeichnung der spanischen Frauennationalmannschaft. Also ja. Selección war schon nicht ganz verkehrt.
Aber was ist da los? Kraut und Rüben.
Also Kraut und Rüben, also
ich weiß. Oh, Vorsicht. Ich weiß ja nicht, A, wie man das machen kann.
Ja, gehe ich mit.
B, ich weiß auch nicht, wie man sagen kann, ja, es ist alles geklärt und es war nichts geklärt. Und C, kann ich nicht verstehen, wieso da Verbandsmenschen nicht sagen, so lieber Herr, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Vollidiot, bitte trete doch mal freiwillig zurück.
Ja, besonders dem dann noch die Plattform zu geben, dass er sagen kann, dass er nicht zurücktritt.
Ja, und erst die FIFA kommt und sagt, der Mensch, der ist nicht cool, der hat einen Fehler gemacht. Ich glaube, den haben sie gesperrt, oder?
Ja, die FIFA hat ihn jetzt offiziell gesperrt, also er darf nicht mehr an so Länderspielterminen etc. pp. Teilnehmen.
Ja, also wenn selbst das die FIFA macht, die FIFA...
Als, ich sag mal...
Hochkorrupte...
misogyne, korrupter Scheißhaufen. Dann weißt du schon, es ist schwierig.
Ja, und auch ein spanischer, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Nationalspieler.
Borja Iglesias, ja, der hat die letzten Spiele gemacht. Finde ich, ehrlich gesagt, konsequent. So, und finde ich gut...
Cooler Move.
Ja, finde ich gut, dass es da auch einen männlichen Spieler gibt, der da in Spanien ein Zeichen gegensetzt.
Ja, ich auch.
Ja, und ansonsten, es ist natürlich wie bei all solchen Affären und, ich sag mal, Kontroversen, natürlich jetzt wieder sehr aufgeblasen und sehr, sehr viele Informationen und sehr, sehr viel hin und her. Das muss man ja auch ehrlich zugeben. Na, wenn man das Ganze runterbricht, du machst es nicht, es gehört sich nicht, dann die Art und Weise, wie Luis Rubiales, so heißt der Mann, damit umgeht, ist natürlich unter aller Sau. Und was ich jetzt aber loben möchte, ist der Umgang der spanischen Spielerinnen mit der Situation, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn etwas von den, jetzt, man kann ja schon fast sagen, dass es sexuelle Belästigung ist.
Ja, ist das ja so, muss man ja vorstellen, ich gewinne hier die Weltmeisterschaft und da ist Annalena Baerbock und du küsst mich auf den Mund. Ich bitte dich. Ja. Möchte ich nicht.
Nee, ne, so, muss man ja ehrlich zugeben.
Und
eine Männermannschaft, darauf wollte ich hinaus, hat nicht das Rückgrat dann geschlossen, in den Streik zu treten und zu sagen, okay, nein, das war nicht so. Weil, ganz ehrlich, ich glaube, die haben im spanischen Verband gesessen und haben gesagt, wir geben jetzt diese Pressemitteilung raus und machen das einfach. Und auf gut Deutsch gesagt, die halten eh alle die Schnauze, weil die Frauen sind.
Ja.
Weil vor 10 Jahren wäre das noch so gewesen wahrscheinlich.
Ja,
und deswegen muss man sagen, dass es gut ist, dass die einfach gesagt haben, nee, das war nicht so. Der Mann lügt in dieser Dings. Es ist nichts mit uns geklärt und auch nichts mit Juli Hermoso, heißt sie, glaube ich.
Ja.
Und wir spielen nicht mehr für dieses Land. Das musst du dir ja auch mal als Ausmaß vorstellen. Du wirst Weltmeister. Erstmal schlimm genug, dass niemand über diesen historischen Weltmeistertitel
redet. Weltmeistertitel, ne? Für spanische Nationalfrauenteam.
Ja. Und dann, dass dieser Weltmeisterschaftskader geschlossen sagt, nee, wir spielen nicht mehr für dieses Land.
Können die alle für Katalonien spielen?
Die meisten wirklich, die spielen. Also der Kern kommt ja auch vom FC Barcelona.
Ja. Gut. Wollen wir jetzt doch reingehen in die Bundesliga? Wir haben ja schon fast 10 Minuten auf der Uhr.
Ich habe von vornherein gesagt, vor der Aufnahme habe ich dir gesagt, das wird eine 1,5-Stunden-Folge. Wir können es nicht. Wir können nur 80 Minuten plus. Dritter Versuch, Leipzig gegen Stuttgart, das Freitagsspiel.
Achso, ja. Ich hätte zwar noch einen Punkt, aber den bringe ich irgendwo unter.
ich nehme auch einen 4. Anlauf.
Nee, komm. Leipzig, Stuttgart. Witzig, also ganz, ganz witzig. Ich war Freitag lang im Büro mit einem Arbeitskollegen und der kommt dann unten her aus Bavü und ist dann VfB Stuttgart-Anhänger und meinte dann, dass es ein 5-0 gibt am Freitagabend.
War ja dicht dran.
Ja, aber er hat gedacht, dass es eher andersrum ist. Und ich habe ihm gesagt, so, ey, mein Lieber, es ist VfL Bochum und RB Leipzig. VfL Bochum ist Absteiger Nummer 1 oder 2.
Aber ein ganz unangenehmer Gegner, habe ich gelernt.
Wenn sie zu Hause spielen. Es ist auch so spät. Ja, nee, geht nicht, ne? Nee, doch. Stuttgart auch so international und sowas. Aber hat er gesagt, ich freue mich schon morgen, darauf anzusprechen.
Ja, weil das wird schwierig. Man muss ja sagen, dass die erste halbe Stunde und generell die erste Halbzeit von Stuttgart sehr, sehr gut aussah. Da hat man wieder gesehen, dass Stuttgart Fußball spielen kann, dass sie eine klare Spielidee haben, dass auch die Spielanlage, die Sebastian Hoeneß ihnen vermitteln will, funktioniert. Und sie haben Spieler mit den technischen Fähigkeiten, auch Pressing-Situationen, die RB Leipzig auslöst, aufzulösen.
Ja, absolut, aber das schafft, also gegen RB Leipzig schaffen sie das vielleicht eine Halbzeit und gegen Mannschaften wie Bochum schaffen sie das vielleicht 90 Minuten. Aber es reicht ja nicht für Leipzig. Leipzig hat aber einen bockstarken Kader, leider.
Leipzig hat auch mehr Breite drin.
Also wenn du mal guckst, wer da nicht eingewechselt wurde.
Das wäre auch mein erster Take gewesen. Gut, nicht eingewechselt, aber Timo Werner auf der Bank.
So, ja, ist ja okay.
Fand ich jetzt auch nicht so überraschend, muss ich sagen. Ja. Dafür spielt der Bälle festmachende Yusuf Paulsen. Und er macht's gut und er hat auch wirklich Bälle festgemacht.
Wie haben wir den bei uns in der Gruppe? Ballbindungsmonster?
Genau so.
Ja. Ja, aber zurückzukommen, wer halt nicht gespielt hat, ist Luke Kehber, der ist für
32 Millionen gekommen.
Von Olympique Lyon?
Ja.
Nicolas Seiwald, der letzte Saison, glaube ich, eine überragende Rolle und Saison in Salzburg gespielt hat.
Genau, hat auch über 20 Millionen gekostet und hat die ersten Spiele ja auch gemacht. Ist jetzt nur rausrotiert, weil man gegen Stuttgart einen ballsicheren Spieler haben wollte mit Kevin Campbell.
Und dann Fabio Cavaglio, ausgeliehen wurde von Liverpool.
Hochtalentierter Spieler. Ja, deswegen, man hat dann ja auch mit zunehmender Spieldauer gemerkt, dass Leipzig doch individuell Stuttgart deutlich überlegen ist. Ich möchte trotzdem David Raum erwähnen.
Hat er nicht zwei Torvorlagen gemacht?
Eine. Ich hab extra nachgeguckt. Ich hatte ihm erst zwei angedichtet. Genau, in unserer Vorrecherche haben wir drüber gesprochen. Es war eine und er macht den Fehler vorm 1-0. Aber das ist auch der Grund, warum Stuttgart führt. Ne? Also sie verteidigen sich ganz gut gegen Leipzig, gehen dann durch einen schweren individuellen Fehler in Führung und in der zweiten Halbzeit werden sie halt überrannt nach einem weiteren individuellen Fehler von Alex Nübel.
Achso. Ja, das ist nicht gut.
Nee, der hat zwar auf der Linie zwei, drei wirklich überragende Reflexe gezeigt, aber was sonst so das Mitspielende angeht und Situationen unter Druck auflösen, bei Flanken, ich finde, auch wenn ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, man hat schon gesehen, warum der nicht bei Bayern spielt, warum Bayern gesagt hat, den verleihen wir einfach.
Er wollte auch verliehen werden.
Na? Das kommt noch dazu, ich bin mir aber sicher, dass Bayern auch keine Zukunft bei ihm sieht, weil sonst hätten sie einen Weg gefunden, wie er doch die Saison bei Bayern bestreitet.
Ja, gerade in der Hinsicht, dass du eigentlich keine Nummer 1 hast und Neuer auch sehr wahrscheinlich, wenn überhaupt, Mitte der Saison mit reingeht, also wieder spielfähig ist.
Genau. Ansonsten muss man sagen, dann nach diesem 1-1 folgt das 2-1 und dann ist Leipzig heiß. Dann funktioniert da vorne alles und dann hast du einen überragenden Openda, dann hast du einen überragenden Dani Olmo, der individuell das 2-1 macht, da schon extrem stark. Dann hast du noch Xavi Simmons, der, wie ich gelernt habe, sich selber Xavi nennt. Er möchte Xavi genannt werden, nicht Xavi Simmons.
Mhm.
Ein Tor, zwei Vorlagen.
Gut, sagst du.
Sag ich extrem gut.
Ja, ich habe jetzt leider nicht gesehen, aber ich freue mich schon auf die Highlights.
Kann ich empfehlen, würde ich mir angucken und Leipzig ernst zu nehmen und auch gut rehabilitiert von der Leverkusen-Niederlage. Aber zu Leverkusen kommen wir später noch.
Ja, wollen wir reingehen in die Konferenz?
Wir gehen in die Konferenz. Und da habe ich ein besonderes Spiel für dich rausgesucht und ich möchte dir ein paar Stats von diesem Spiel vorlesen.
Ich weiß noch nicht, ob ich das hören möchte. Ich kann mir nicht schon vorstellen, um welches Spiel das geht.
Du musst raten, sagen wir es mal so.
Darf ich jetzt schon raten?
Nein, darfst du nicht. Erst die Stats. Weil du, glaube ich, etwas vorschnell bist gerade. Torschüsse 21 zu 13 für die Heimmannschaft. Expected Goals 2,1 zu 1,5 für die Heimmannschaft. Gespielte Pässe 623 zu 223. Passquote 86% zu 57%. Geschlagene Flanken 34 zu 8. Ballbesitzstatistik 74% zu 26%. Laufleistung 114 Kilometer zu 113 Kilometer. Die Heimmannschaft spielt 70 Minuten in Überzahl. Wer gewinnt das Spiel?
Oh, wer ist denn runtergeflogen? Also hier, Darmstadt gegen Union war das.
Ja, und das sind die Stats von Darmstadt.
Ja, also es hat sich bei mir entschieden zwischen Bochum gegen Dortmund oder Darmstadt Union. Das waren so meine zweiten Dings. Ich hätte eher Bochum-Dortmund getippt. Aber Darmstadt-Union war mein Guest Nummer 2. Ja, das ist halt Union, wie es leibt und lebt.
Aber das ist krass. Also das ist wirklich krass. Also wir haben das Spiel ja zusammen in der Konferenz geguckt. Da hat man das gar nicht so wahrgenommen. Und ich habe mir danach die Stats angeguckt und habe eben nur diese Ballbesitzstatistik gesehen. Irgendwo beim Durchscrollen. 74 zu 26. Und dachte, die kann doch nicht echt sein. Oder also ich muss irgendein Fehler sein.
Ja, ich habe 68 zu 32. Ist auch nicht viel besser. Also auch extrem. Normalerweise muss es umgekehrt sein.
Ja, und ich weiß noch, dass wir, als wir die Konferenz geguckt haben, die Theorie aufgestellt haben, dass Union wahrscheinlich
diese Saison fußballerisch weiterentwickelt hat.
Genau, und diese Saison ein bisschen mehr mitspielen muss. Und dieses Spiel war einfach der komplette Gegenentwurf zu dem, was wir total, in der Konferenz wahrgenommen total. Haben. Es geht ja noch weiter. Also das Spiel war eine absolute Union Berlin Masterclass. 3 der 4 Tore nach Standardsituation, 3 Kopfballtore. Union Berlin hat 8 Tore geschossen diese Saison, 6 Kopfbälle.
Ja, und Kevin Behrens, alle Kopfbälle, ne? Also seine 4 Tore, alle Kopfbälle.
Alles Kopfbälle. Und Passquoten der Innenverteidiger habe ich mir auch noch angeguckt.
Weil die sind doch total scheiße.
Dann war ich heiß. Ja, Leite 60%, Knoche 68%, Döki 70%. Als Vergleichswert, Clara von Darmstadt als Innenverteidiger hatte eine Passquote von 94%.
Aber hast du auch Vorwärtspässe? Passquote?
Nee, ich bin dann noch...
Das wäre nochmal spannend gewesen.
Das stimmt, um zu sehen, wo die Pässe also, schlussendlich hingehen.
94 Pässe nach hinten oder zur Seite ist ja auch schön. Aber das wäre nochmal interessant zu sagen, okay, wie viele Vorwärtspässe haben die Innenverteidiger wirklich gemacht? Aber ich glaube auch, dass die Unioner da nicht so viele gemacht haben. Und wenn, dass sie nicht zwingend angekommen sind.
Und wenn, würde ich fast sagen, dass es lange Bälle waren.
Safe. Kurz doch nicht. Hä?
So was gibt es bei Union, glaube ich, gar nicht.
Spielaufbau diagonal lang.
Ja. Ich habe mir was anderes angeguckt, weil dann dachte ich, okay, die Passquoten sind so weit unter dem Innenverteidiger-Durchschnitt. Welche Spieler sind denn die 15 schlechtesten Passquotenspieler an den ersten beiden Spieltagen? Und ich sag mal
das sind drei, also Diogo Leide, Knoche und Döki?
Nee, die sind nicht dabei, muss man dazu sagen. Also keiner von den Innenverteidigern. Aber es sind 5 Spieler von Union Berlin dabei. Die schlechteste Passquote der Liga hat Röno mit 42% angekommene Bälle.
Ja gut, Torwart, ne? Also
ja, sage ich noch fair enough. Nächster Punkt, Brandon Aaronson ist dabei mit 57%.
Er durfte auch nicht so lange spielen.
Ja, auch zu seiner Verteidigung. Ich habe mir dann aber gedacht, okay, Rönno ist der schlechteste Spieler, was die Passquote angeht. Was hat denn der beste Torwart der Liga? Das ist Blaswig von Leipzig, der hat eine angekommene Passquote von 91%.
Ja, da ist die Spielanlage ein bisschen anders.
Gebe ich dir recht. Ich bin ja auch gerade nur... Ich untermauere ja gerade nur mein Union Masterclass-Tale.
Ja, ist es ja auch.
Dann habe ich mir angeguckt, wer hat denn im Schnitt an den ersten beiden Spieltagen die meisten Ballkontakte bei Union Berlin gehabt? Und das waren die Außenverteidiger. Dann habe ich mir Juranovic genommen. Der hat eine Passquote von 59%.
Aua.
Ja, genau, das ist wirklich nicht doll. Der beste Außenverteidiger an den ersten beiden Spielen ist Mehle von Wolfsburg. Der hat eine Passquote von 89%.
Eieiei.
Ne? Das zeigt wieder, Union ist nicht, ist schwer
bleibt erklärbar. Doch Union.
Union bleibt Union. Darmstadt kann mit dem Ball nicht viel anfangen. Und so geht das Spiel in Unterzahl 4-1 verloren.
Auch selbst für einen Aufsteiger. Da muss ja ein bisschen was holen.
Ja, also man muss dazu sagen, im Spielverlauf trifft Darmstadt zweimal Aluminium. Ist dann ein bisschen unglücklich. Aber das ist schon brutal, was Union da macht. Und eine unfassbare defensive Kompaktheit. Und natürlich auch, also die Mannschaft ist darauf ausgelegt, leidensfähig zu sein. Die wollen gar nicht den Ball haben. Die wollen einfach nur gewinnen und sich irgendwie Standards erarbeiten, aus denen sie ja dann sowieso Tore machen.
Ja, also so.
Was ich mir aber noch aufgeschrieben habe, ist Gosens 1-0 individuell stark. Das macht er gut.
Ja, das war stark, das war brutal. Der Schuss war schon, also das war, glaube ich, auch, so sah es jedenfalls in der Konferenz aus, gewollt. Der wollte es so machen.
Ja, also er macht erst die schöne Bewegung, lässt einen Gegenspieler aussteigen und tunnelt dann ja den vor ihm stehenden Spieler so, dass der Ball unten sehr platziert in die Ecke geht.
Ja.
Hast du noch was zu Darmstadt gegen Union? Außer, dass wir beide mal wieder mit dem Kopf schütteln, wie das zustande kommt.
Ja. Nö. Nee, guck mal rein. Nö. Ja, wurde eigentlich schon alles gesagt.
Dann möchte ich weiter mit dem Kopf schütteln und gehe zu Heidenheim gegen Hoffenheim.
Ja, gut. Das war auch nicht so geil. Also vor allem für Heidenheim. Das ist so eine Scheiße, Alter. Du führst 2-0.
In deinem ersten Bundesliga-Heimspiel überhaupt?
Genau. Und dann verlierst du das Ding in der 90. Minute mit einem Elfmeter, der noch wiederholt werden musste. Unglücklich geht das gar nicht. Und die Tore auch davor, das waren, ja, was heißt Zufallproduktion? Das war doch der, hier, Finn Ole Becker schießt gegen Pfosten, gegen Rücken vom Torwart und Schabeck, steht da und schiebt ihn ein.
Ja, also so das ist wirklich, da kommt Pech, Unvermögen und ja, ein Tick fehlende Erfahrung dazu. Also Hoffenheim ist am Ende einfach abgezockter, aber für Heidenheim schon echt ärgerlich. Man muss aber dazu sagen, Jan Niklas Beste heißt er, oder?
Ja.
Weil ich habe irgendwann mal Jan Philipp gesagt, glaube ich, dreimal in einem Podcast. Erstes Bundesliga-Tor in der Heidenheim-Geschichte, Banger. Absoluter Banger.
Alter. Maschine. Also wirklich, so scheiße, wie den Elfmeter geschossen hat, so gut hat er den, also andersrum hat er den Freischuss geschossen. Was für ein Ding.
Ja.
Aber da muss ich auch sagen, der Torwart, Oliver Baumann, auch nicht so souverän aus.
Nee, ist jetzt medium
kein,
gut.
Ja, genau, medium gut. Ist kein Ding, was du sagst, ja, den muss er haben, aber der springt dahin, zieht weg und dann ist er drin.
Ja, und Oliver Baumann, sag ich, eigentlich einer der besseren Bundesliga-Keeper. Nicht jetzt Top 5, aber...
Dahinter. Ja. Top 5, also 5 bis 10.
Ja,
grundsolide. Ja, genau, je nachdem, wie seine Performance da am Tag ist. Hat ja auch einen Elfmeter gehalten.
Ja.
Der jetzt nicht so super geschossen war, aber...
Trotzdem hat er den nicht schlecht gehalten.
Ja, absolut.
Also wenn du als Keeper einen Elfmeter hältst, gewinnst du eigentlich immer. So.
Ja.
Außer dein Gegner beim Elfmeter ist Ajorg. Mit seinen Rückpässen. Ja. Und da habe ich mir nämlich auch nochmal was angeguckt, weil wir haben das ja beide gesehen und sind dann auf den Take gekommen, Kramaric underrated.
Ja, yeah, absolut.
Und ich hatte ja die These dann aufgestellt, dass ich mich nicht erinnern kann, dass André Kramaric mal einen Elfmeter in der Bundesliga verschossen hat.
Hat er bestimmt, weil er viele geschossen hat.
Ja, hat er. Dann ist mir aufgefallen, dass der schon seit 7,5 Jahren in der Bundesliga spielt.
Und seit 7 Jahren bei der TSG.
Ja, das fand ich krass. Er hat insgesamt 4 Elfmeter in seiner Bundesliga-Karriere verschossen.
Von?
Da habe ich nicht nachgeguckt. Ich habe nur die Verschossenen geguckt, weil mich das interessiert. Letzte Saison 2 verschossen, übrigens.
Ei.
Und noch ein Fun-Fact. André Kramaric ist auf Platz 3 der aktiven Bundesligaspieler mit den meisten Toren.
Müller fällt mir noch ein.
Ja, und wer ist Platz 1? Das ist jetzt meine Frage an dich. Ist ein bisschen off-topic. Ist aber eine gute Überleitung zum nächsten Spiel.
Werner könnte.
Nee, das ist 5, meine ich, von den Aktiven.
Okay, Freiburg ist keiner. Bremen auch nicht. Köln. Nee, sehe ich auch keinen. Wolfsburg auch nicht.
Denk größer und ähnlich wie Müller.
Ah, das ist Reus?
Ja. Marco Reus.
Ja, da war ich noch nicht ganz. Ich war nächste Woche Bochum, dann guck mal, die spielen den Spieltag so an und gehe ich von Mannschaft zu Mannschaft. Das wäre der nächste, weil er auch lange dabei ist. Also, das wird ja auch seit
11 Jahren für Dortmund.
Ja, und davor 2 Saisons für Gladbach.
Ja.
Ja.
150 Bundesliga-Tore hat Marco Reus.
Ja, da kann Müller sich mal eine Scheibe von abschneiden.
Ja, in 368 Spielen. Finde ich es für einen offensiven Mittelfeldspieler eine überragende Quote.
Ja, und. Ja, ist gut.
Ja.
Ist gut. Wie viele Spiele hat Müller?
Mehr. Also ich weiß,
dass. Ja, der muss mehr haben, weil Reus ist ja gefühlt die Hälfte seiner Karriere verletzt gewesen.
Ja, erstmal das. Dann also, sind die zwar ein Jahrgang. Aber
rechnest, glaube ich, ein Drittel.
Ja, aber Müller spielt jetzt halt schon länger Bundesliga. Seit 2009. Ich weiß nicht, wie Bundesliga-Spieler Müller hat, aber er hat über 450 Pflichtspiele für.
Ja, guck.
Für Bayern.
Ja, guck.
Müller hat auch mehr Assists als Reus.
Ja. Gut, wollen wir zum nächsten Spiel kommen?
Ja, das ist bei mir Bochum gegen Dortmund, deswegen war das meine Überleitung.
Wollen wir zum nächsten Spiel kommen?
Weiß ich nicht, soll ich was Positives über das Spiel sagen?
Hast du was Positives?
Ja, das war Dortmunds 129. Spiel in Folge ohne ein 0:0.
Ja, weiß ich.
Das neue Bundesliga-Rekord.
Toll.
Yay!
Ja, ich weiß nicht, aber ist ja alles schön und gut.
Man hätte es auch verlieren können.
Ja, hätte es auch verlieren können. Hätte es auch gewinnen können. Also, so ist es ja nicht. Naja, also nicht nach dem Spielverlauf, aber wenn du sagst, wenn Bochum gegen Dortmund spielt, dann ist es lieber so, also dann solltest du schon gewinnen.
Sehe ich auch so. Wenn du die individuelle Qualität der Kader miteinander vergleichst. Erdin Terzic hat vor dem Spiel einen ganz interessanten Satz gesagt. Da hat er nämlich gesagt, wir wollen unser Spiel machen und uns nicht dem Gegner anpassen.
Hat er auch gesagt, was unser Spiel ist?
Weiß Erdin Terzic, was sein Spiel ist?
Ah, ich glaube schon. Das glaube ich schon.
Aber dann, sage ich dir ehrlich, ist nicht doll. Weil Erdin Terzic ist so ein bisschen, ich bin Dortmunder Jung und ganz viel Vibe. Aber irgendwie, Dortmund steht nicht so gut. Dortmund presst nicht wirklich gut. Und Dortmund hat, wenn sie im Angriffsdrittel sind, relativ wenig Ideen. Ich habe dazu auf Twitter gelesen, mein Lieblingssatz des Spieltages, Brandt ersetzt mit seinen Laufwegen fast alleine eine Spielidee.
Ja, leider ja. Also wir nehmen es ja auch nur in der
Konferenz
auch
gesehen.
Ja. Da siehst du ja leider auch nicht viel, wie wir beim Unionsspiel sehen. Aber das, was wir gesehen haben, das war nicht doll. Da fehlen halt einfach Tiefenläufe, besser bewegen im Halbraum, defensiv, nicht desolat, aber auch nicht solide. Also solide war es auch nicht.
Doch, das kann man schon sagen. Das liegt aber auch ein bisschen am Gegner. Was mich nur gewundert hat, was mir in dem Spiel und in der Konferenz schon aufgegangen ist, es war wenig Anlaufen da. Es gab irgendwie, die erste Pressinglinie also,
Bochum
ganz tief.
Stand höher bei Ballbesitz vom Dortmund als Dortmund beim Ballbesitz von Bochum. Das verstehe ich nicht.
Ja, genau. Genau das ist mein Problem.
Wieso?
Das musst du Erdin Terzic fragen. Wo ist die Spielidee, aber ganz viel Vibe?
Also, nee, das geht nicht. Du musst doch pressen ohne Ende.
Ja, besonders sei du ja auch. Also, Dortmund hat ja den Anspruch, mindestens, also nach der letzten Saison, die zweitbeste Mannschaft in Deutschland zu sein. Und das habe ich in dieser Saison 23/24 nicht gesehen bis jetzt von Dortmund.
Ja, sind ja auch jetzt bei Spiele, ne?
Ja,
ist auch nur Zweiter.
Ja.
Schatz feiert.
Weil Union ein Tor mehr hat, weil Union Maschinen sind.
Ja.
Union Berlin übrigens bester Saisonstart ihrer Bundesliga-Geschichte.
Ja, die haben noch nie 2 Spiele hintereinander gewonnen. Das ist auch die 5. Saison erst.
Weil die sich bis jetzt jede Saison verbessert.
Ja, auch. Und? Naja, nee, das war's schon. Ja. Also, die haben ja, ein Tor mehr geschossen und eins mehr kassiert. Aber dadurch, dass die mehr geschossen haben, ja, sind sie, ja, passt. Da noch eigentlich, ist Union Meisterschaftskandidat?
Lass uns am 10. Spieltag drüber reden. Dann habe ich eine Antwort. Aktuell würde ich sagen, vielleicht.
Vielleicht. Am 10. Spieltag ist Dortmund auch wieder weiter oben.
Schauen wir mal. Ich möchte noch eine
Sind wir jetzt ja auch nur Sechster. Ist ja auch okay.
Man hat am Ende des Tages ja auch 4 Punkte. Wie die 4 Punkte zustande gekommen sind, ist eben das Problem. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Weil man jetzt nicht gegen die erschreckendsten Gegner gespielt hat. An den ersten beiden Spieltagen mit Köln und Bochum. Und dann doch Dortmund relativ wenig eingefallen ist. Dazu meine steile These.
Kann Dortmund nächste Woche Freitag gegen Heidenheim stolpern? Oder?
Das glaube ich nicht. Es wird auch Siege geben. Aber Erdin Terzic ist kein Top-5-Trainer in der Bundesliga. Ist mein Take. Was sagst du als Dortmund-Fan dazu?
Na klar. Also, wer sind denn die Top-5-Trainer?
Marco Rose, so ungern ich das zugebe.
Also von den 2 Spielen oder von der Legacy?
Von dem, wie das Standing in der Bundesliga ist. Von der Legacy wird es schwierig, weil da gibt es keinen, der Thomas Tuchel das Wasser reichen kann. Aber man muss auch dazu sagen, dass Thomas Tuchel keinen erschreckt in der Bundesliga. So ehrlich bin ich auch als Bayern-Fan.
Also möchtest du wissen, wer am 2. Spieltag ein Top-5-Trainer ist? Das kannst du doch gar nicht bewerten. Also das bewertest du nach ein Drittel der Saison.
Dann Legacy. Wenn du das so sagst und wenn dir 2 Spiele und das, was die Mannschaften in 180 Minuten aufs Feld gepackt haben, nicht für einen Ausblick reichen, dann nehmen wir das Resümee der letzten Bundesliga-Jahre und da sage ich, Rose ist davor, Xabi Alonso ist davor, Thomas Tuchel ist davor.
Xabi Alonso hat noch keinen Titel gewonnen. So.
Aber hast du das Leverkusen-Spiel gesehen? Leverkusen macht all das, was Dortmund machen will und nicht hinkriegt, weil sie Erdin Terzic als Trainer haben.
Ja, wir haben doch jetzt ja Legacy und nicht die Spiele. Hallo? Musst du jetzt ja differenziert betrachten. Und wo hat Terzic letzte Saison Dortmund, aus welchem Loch hat er sie geholt?
Aber war das Erdin Terzic und oder war das Sebastian
nicht,
Allaire?
War das nicht, wer hat Sebastian Allaire dann eingesetzt und gesagt, wie er zu spielen hat?
Hat Sebastian Allaire 40 Millionen gekostet?
Edin Terzic auch nicht. Edin Terzic hat keine 14 Millionen gekostet. Aber haben wir nicht auch Edin Terzic letzte Saison auf Platz, ich glaube ich auf Platz 2 und du auf Platz 3 gerankt?
Ich hatte den nicht im Ranking.
Sicher?
Ganz, ganz sicher.
Was waren deine Top 3? Xabi Alonso?
Ja.
Urs Fischer?
Ja.
Und?
Julian Nagelsmann.
Stimmt.
Deswegen, ich bin kein Terzic-Fan.
Ich kann jetzt, also letzte Saison ja. Aktuell eher weniger. Liegt das alles an Terzic? Weiß ich nicht. Vielleicht schon ein bisschen, da der Trainer ist. Aber ich finde es zu früh zu sagen, dass Terzic kein Top-5-Trainer ist. Das werden wir über die Saison hinweg sehen.
Ja, weil am Ende der Saison Julian Nagelsmann auf der BVB-Wagen sitzt.
Nee, den können sie gar nicht bezahlen.
Ah, doch, den können sie schon bezahlen.
Nee.
Doch, der will ja einen Job in der Bundesliga haben und ich glaube, der wird Dortmund machen. Und ich bin einfach kein Erdin Terzic-Fan. Mir ist das zu wenig.
Also ich würde auch lieber Julian Nagelsmann nehmen, statt Erdin Terzic, bin ich auch ehrlich.
Aber der ist doch Dortmunder Jung.
Ja, kann ja auch, also bleibt er ja auch. Es ist ja nicht schlimm.
Weiß ich nicht. Erdin Terzic ist für mich auch der Emre Can zum Kapitän gemacht hat und der Emre Can als alleinigen Sechser sieht.
Gut, da sieht er auch Sachen, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber man muss auch sagen, aufgrund der Tatsache der zweiten Hälfte der letzten Saison kann man so zu dieser Schlussfolgerung kommen. Kann, muss nicht.
Nee, wenn man Emre Cans gesamte Karriere sieht, sollte man nicht dazu kommen. Wenn man den Edson Álvarez haben kann, der sehr, sehr stark spielt in der Premier League. West Ham ist übrigens Tabellenführer in der Premier League. Weiß ich nicht. Ich möchte dazu sagen, ich finde Erdin Terzic ein super Typ, aber gute Rhetorik und ein fesches Shirt schießen keine Tore.
Der hat doch keine Fashion-Shirts.
Ich finde, der hat einen guten, soliden Style.
Sehr, sehr, sehr clean.
Ja, das finde ich gut, das mag ich. Ja.
Und eigentlich trägt der doch nur schwarze Shirts.
Ja, aber das was man okay. kann. Ne? Der arbeitet viel mit dunkelgrau, der macht dieses Mario Gomez-Prinzip, drei Farben.
Okay, und Anmerkung der Redaktion: West Ham ist noch Zweiter.
City jetzt vorne?
Jupp. Drei Spiele, drei Siege.
Ja, West Ham war auch, oder nicht?
Nee. Zwei Siege, ein Unentschieden.
Eieiei, Krise in West Ham, oder?
Ja.
Ich merke schon, beim Thema BVB werden wir uns nicht ganz einig. Nee. Bei Erdin Terzic bröckelst du.
Ja, wenn es um Julian Nagelsmann geht.
Ja, gib mir mal noch zwei, drei Spiele.
Wie gesagt, 10. Spieltag, da wird erst das erste Mal abgerechnet. Ja, ist das ein Drittel? Ja, nee, nicht ganz.
Ja, nicht ganz ein Drittel. Du kannst auch sagen, nach dem 11. Spieltag, weil dann kannst du sagen, es ist ein Drittel.
Ja, machen wir nach dem 11. Spieltag, da wird abgerechnet.
Ich werde die nächsten Spiele da weiter bohren. Ja, ich
merke das schon.
Ich habe mich da jetzt verbissen. Ich bin wie Edson Alvarez. Bissiger, grandeliger Sechser, der sich auch gerne einen gelben Karton abholt.
Aha. Du siehst mich nicht lachen. Wollen wir zum nächsten Spiel kommen?
Gerne.
Damit meine Laune auch ein bisschen besser wird.
Ist Köln gegen Wolfsburg bei mir.
Ja, gut. Jonas Wind, ne?
Der ist geschwind unterwegs.
Ja. The real Slim Shady.
Genau der. Verbessert das seine Laune, das Spiel?
Nee.
Meine nämlich auch nicht.
Weil es ist halt so. Ja. Also muss man das Spiel auch nicht angucken. Köln.
Nee, das ist so ein typisches Konferenzspiel. Da ist
ja,
man nicht
das wird in der Konferenz versteckt, so wie Heidenheim-Hoffenheim.
Also so schlimm finde ich es nicht. Genau die Kategorie darüber. Das ist so egal, aber man freut sich, wenn dann ein bisschen was passiert. Man ja. muss dazu sagen, natürlich Schocknachricht für alle Kölner. Davy Selke nach 27 Minuten verletzt raus. Der Oberschenkel. Ich habe jetzt noch nichts gehört, wie lange er mutmaßlich ausfällt.
Aber es ist ein Bruch. Mentaler Bruch in der Mannschaft.
Definitiv hat man erst im Spiel nicht gemerkt, weil das ist so ein Spiel, das bekommt, wenn da ein bisschen was passiert, wenn da mal eine Torchance ist, wenn da mal einer gegebenenfalls das Aluminium ankratzt, ne, dann sagt so ein Oliver Forster, ein rassiges Spiel in Müngersdorf, ein rassiges Spiel. So ein Spiel war das.
Ja, die Statistiken nehmen auch nicht so viel her. Sehr ausgeglichen, Ballbesitz 52, 48. Gut, Wolfsburg hatte 6 Schüsse aufs Tor, Köln nur 2. Davon war eine drin.
Und das war ein schönes Tor von Luca Waldschmidt. Ja.
Pässe auch ausgeglichen, Passquote auch ausgeglichen.
Ja, aber wie gesagt, dieses Waldschmidt-Tor, das war so ein Tor, da sagt der Buschi in der Konferenz, ein Wahnsinnstor in Köln.
Tja, der Buschi.
Und wie gesagt, da muss man 4 rausholen aus dem Spiel. Was mir allerdings, ich habe genau das gleiche aufgeschrieben wie du, Spiel sehr ausgeglichen, leichtes Chancenplus für Wolfsburg. Wem mir in dem, was man gesehen hat, sehr gut gefallen, das ist Svanberg, der...
Ja, die Ablegerlage zum 2...
Zum 1-1 auf Jonas Wind. Ja, die habe ich mir auch explizit rausgeschrieben.
Sehr, sehr simpel und einfach, machen aber viele nicht. Verstehe ich nicht.
Nee, das spricht für hohe Spielintelligenz und Antizipation. Ja.
Ja, aber zu dem Spiel habe ich nicht mehr viel. Wollen wir weiter jumpen?
Ja, ich möchte nur noch sagen, Jonas Wind, 4 Tore schon. Dafür hat er letztes Jahr 17 Spiele gebraucht, jetzt 2.
Ja, jetzt spielt er auch vorne und ich. Irgendwer hat ihn bei uns bei der Kicker Manager Interactive da 11 genommen und dachte ich so, ja, was für ein Honk. Danke. Ne?
Ja, Fehlentscheidung.
Ja, Fehlentscheidung, aber bisher noch nicht.
Nee, ich könnte mir auch vorstellen, dass der so eine Wout Weghorst-Saison spielt. So 15 bis 17 Tore.
Und dann für 500 Millionen weg. 50 Millionen zum FC Southampton.
Ja, genau, weil die aufsteigen oder so. Ja, ja. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Wer oder so Nottingham Forest. Wo ist Wakers noch hingegangen?
Zu Burnley.
Ach.
Ja. Und jetzt wieder in Hoffenheim. Ja. Weiß ich nicht, ob das so die Weltkarriere ist.
Ja. Dann, Hauptsache blonde Haare.
Hauptsache blonde Haare. Ken Horst.
Dann bleibt noch ein Spiel übrig.
Aus der Konferenz, ja. Das ist Freiburg gegen Bremen. Boah, und ehrlich gesagt ist das... Das ist das Spiel, was du Köln-Wolfsburg so ein bisschen angedichtet hast, weil das war wirklich nicht so doll.
Das war nicht lecker.
Nee, und ich weiß auch nicht, was mit Bremen los ist, wenn ich ehrlich bin. Weil die leben so ein bisschen von ihrer Hinrunde, letzte Saison 2022-23.
Die haben noch kein Tor geschossen.
Die haben noch kein Tor geschossen, die waren 2-3 Mal dicht dran. Die waren in der Rückrunde letztes Jahr schon nicht gut. Die haben jetzt die ersten beiden Spiele, obwohl sie nicht schlecht gespielt haben, finde ich, weil das sieht spielerisch alles wirklich solide aus. Die haben eine gute Laufbereitschaft, die haben auch eine taktische Idee. Die ist manchmal ein bisschen vorsichtig, weil ich finde es schon auffällig, dass sehr oft einfach der Rückpass genommen wird, wenn du etwas mehr ins Risiko gehen könntest, um irgendwie den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Und so schießt du irgendwann halt auch einfach kein Tor, weil du nicht in Anführungsstrichen irgendwann die Wahrscheinlichkeit schlagen willst, indem du immer wieder nach vorne spielst. Und wenn Pavlenka nicht 2-3 Mal herausragend hält, hast du wahrscheinlich
wie eine
schon...
Krake. Wie ja, eine Krake.
Ja, Wahnsinn. Das war schon stark.
Also eigentlich normalerweise der beste Torhüter vom Spieltag.
Ja, gehe ich mit. Ich habe sogar kurz drüber nachgedacht, ob er einer für die Verlosung Spieler des Spieltags ist. Ist bei mir ein bisschen raus, weil sie am Ende das Spiel 1-0 verlieren, obwohl er da nichts für kann.
Ja, genau, ja. Also das als Torwartspieler des Spieltags zu werden, ist schwer.
Sehr, sehr schwer,
ja. Du musst schon 2 Elfmeter halten und sonst alles halten.
Ja, du musst halten wie Jan Sommer letzte Saison im 3. Spieltag gegen Bayern.
Ja, genau.
Ja, jetzt die Frage, fängt Ole Werner demnächst in Bremen an zu wackeln?
Na ja, gut, das ist 2. Spieltag.
Augsburg, ja, aber die haben auch keine gute Rückrunde gespielt.
Ja, ist richtig. Aber Fußball ist immer noch ein Ergebnissport.
Ja, 0-5 Tore, 2 Niederlagen.
Genau. Aber die Welt sieht schon ganz anders aus, wenn sie am nächsten Spieltag 3 Punkte holen und 4 oder 5 Plätze klettern.
Könnte sein, gebe ich dir recht. Und Bremen spielt ja auch nicht so schlecht. Ich muss aber zugeben, aus dem Spiel kann ich dir nicht so viel rausholen. Deswegen versuche ich hier mit philosophischen Fragen zu arbeiten und irgendwie so ein bisschen Themen aufzumachen. Weil das war einfach im Europa-Park-Stadion mit ein bisschen viel Regen, Bundesligaspiel, was wir alle nächste Woche vergessen haben. Ja, aber
das war doch schön Homecoming-Party von Philipp.
Ja, der neue Nils Petersen habe ich mir aufgeschrieben.
Ja. Darüber könnte man ein bisschen sprechen.
Ob er der neue Nils Petersen wird?
Ja.
Könnte ich mir vorstellen. Der Spieler, dafür ist er. Wie haben wir ihn genannt? Der Light Thomas Müller. Er ist kein Achter, er ist kein Zehner, er ist kein Flügelspieler, er ist kein Neuner.
Genau.
Aber er ist kein schlechter Fußballer.
Richtig.
Er hat nur keine Position.
Ja, doch. Auf der Bank.
Ja. Als Einwechselspieler.
Wollen wir zum spielerischen Highlight von diesem Spieltag kommen?
Ja. Da hab ich mich Bock drauf.
Da
habe ich Notizen, weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kommen wir zu Gladbach gegen Leverkusen.
Das war ein geiles Spiel.
Das hat richtig Spaß gemacht, oder?
Da guckt man gerne Fußball.
Ja, finde ich auch. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ne? Und ich habe mir dazu aufgeschrieben, hat dieser Xabi Alonso eigentlich mal beruflich Mittelfeldgott gespielt?
Na klar, hat er.
Und kennt er Pep Guardiola persönlich?
Ja, klar.
Ja, weil ich sag mal so, also die Spielanlage und diese Chipbälle hinter die Kette, die hat er sich bei Guardiola abgeguckt und dadurch haben sie 2 von 3 Toren geschossen.
Ja, auch. Aber ansonsten, also ich finde das, der hohes Pressing, der macht halt einfach geile Spieler. Also mit Doppelzehn mit Jonas Wirtz und Jonas Hoffmann, es ist einfach nur wie ein Gedicht.
Ja, finde ich auch. Generell, Jonas Hoffmann ist ein Baller. Underrated, auch bei mir jahrelang underrated gewesen. Aber der kann halt, der kann buffen. Der ist einfach extrem spielintelligent, immer so ein bisschen unterm Radar. Aber der ist saustark und spielt zu Recht in der ersten Mannschaft.
Ja, natürlich. Also, der darf zukünftig nicht mehr so häufig spielen.
Das glaube ich nicht.
Darf, habe ich gesagt. Aus einem bestimmten Grund. Du weißt den Grund. Aber der darf hier noch nicht publik gemacht werden.
Ja, Geheimhaltungsstufe Kicker Interactive.
Genau. Das war schon zu viel des Guten. Nee, aber auch die ganze Mannschaft mit Frimpong, Boniface. Es ist einfach bockstark und ich traue denen viel zu.
Ich auch. Darf ich weiter sticheln? Nur einmal kurz möchte ich eine Theorie in den Raum werfen.
Also nein, du darfst nicht weiter sticheln?
Okay, dann frage ich dich einfach. Nach den ersten beiden Spielen hätten vom BVB nur Brandt und Sebastian Allaire ein Gedankencase, um in dieser Leverkusener Mannschaft zu starten. Und sie würden nicht starten.
Alle nee, anderen nicht. Gregor Kobel auch?
Ja, den habe ich vergessen. Boom. Okay, ja.
Ja. Donny Malen auch? Zwei Spiele, zwei Tore?
Er kommt nicht an Hofmann vorbei, aktuell.
Ja, weil das ein anderer Spielertyp ist.
Ja, das stimmt, aber...
Was? Und Sabitzer kannst du da auch reinpacken.
Nein.
Nicht aufgrund der Leistung, aber von seiner Anlagen her auch.
Ja, aber ich geh jetzt nur noch Leistung an den ersten beiden Spieltagen.
Ja gut, dann...
Ist hart, aber...
Ja, ist ja die Wahrheit. Also da kannst du ja wenig machen. Wenn du nur zwei Tore geschossen hast in zwei Spielen.
Ja, Boniface hat zwei Tore in einem Spiel gemacht. Ja gut, das ist ein schlechter Vergleichswert, gebe ich zu. Aber was Leverkusen macht, das ist schon wirklich gut. Die sind nochmal besser als letzte Saison, finde ich. Und was man gestern sehr, sehr oft in der Sky-Berichterstattung gehört hat, die sind fertig. Das ist eine fertige Mannschaft. Die sind bereit für den nächsten Schritt.
Ja, das glaube ich auch.
Das sind zwar Floskeln, aber gehe ich mit.
Also aktuell erster Union-Verfolger. Also eigentlich was ist erster? Zweiter Union-Verfolger?
Ja, ja. Neben den Bayern. Darauf willst du doch hinaus.
Ja, genau. Nee, aber ja, aktueller Top-Favorit auf Platz 2.
Würde ich auch sagen. Und 15.09. ganz groß im Kalender anstreichen, weil da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Leverkusen gegen Bayern.
15.09?
Ja.
Heieiei. Das ist ja auch nicht mehr so lange hin.
Nee, 3 Wochen. Deswegen.
Ist es auch Samstag Highlightspiel und so?
Da habe ich jetzt nicht reingeguckt. Ich habe es nur heute auf der Zoom gesehen. Also es müsste das Sonntagsspiel. Es ist das Sonntag 19.30 Spiel.
Nee, 15.09. ist ein Samstag. Bin ich der Meinung? Nee, ist ja Freitag.
Ach, okay, dann ist das Freitagsspiel.
Aber ich glaube, aber am 15.09. habe ich keine Zeit. Da habe ich jetzt. Das ist scheiße. Das geht nicht.
Du musst die DFL verlegen. Aber da bin ich sehr gespannt auf das Spiel, weil das die erste richtig große Bewährungsprobe für Leverkusen wird und ich mir vorstellen kann, dass sie Bayern ganz gut erschrecken.
Ich kann es gucken. Am 16.09. habe ich abends keine Zeit.
Sehr gut, dann können wir intensiv darüber sprechen. Über wen ich jetzt noch einmal ganz kurz ein bisschen intensiver sprechen müsste, ist Granit Xhaka. Weil den habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt, weil von dem kamen nämlich die beiden Chipbälle, die jeweils die Tore eingeleitet haben. Zum 1 und zum 2-0, muss man dazu sagen.
Ist der Granit Xhaka der bessere Kimmich?
Der ähnliche Kimmich. Ich sag mal so, den hätte ich gerade ganz gerne neben Kimmich.
Also ist er der bessere Goretzka?
Grundsätzlich ja, wobei ich sagen muss, heute im Spiel hat mir Goretzka gut gefallen, um da ein bisschen vorzugreifen. Und ich habe noch ein paar Gedankenspiele angestellt, dazu aber im Bayern-Spiel mehr. Jetzt zu Granit Xhaka. 130 Ballkontakte, 120 gespielte Pässe, 113 davon angekommen, 94% Passquote. Er hat 13 progressive Pässe gespielt, 6 Chancen kreiert und auch noch 2 Ballgewinne und 2 Pre-Assists.
Das ist eine starke Leistung.
Ja, und das habe ich mir extra so explizit rausgeschrieben, weil Sky im Vorberichten nur Highlights gezeigt hat, wie er Leute umflext.
Ja, das war so witzig. Also ich weiß nicht, was die Redaktion da macht. Die 3, 4 Leute, die da standen, haben, also Lotta, Julia Simic und wie heißt der andere Typ?
Sebastian Hellmann.
Ich glaube, Schabitsch stand da auch gerade, haben gelobt ohne Ende, was für ein intelligenter Spieler der ist und was für eine gute Saison, aber jetzt das erste Spiel, wie gut er da gespielt hat, und da zeigen sie nur 10, wie er Leute umflext.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Passt halt gar nicht zueinander. Gut, vielleicht gab es in der Vergangenheit nicht so viele 10 spielerische Highlights von Granit Xhaka in der Bundesliga. Kann ja auch sein. Weiß ich jetzt nicht.
Naja, doch schon. Also Granit Xhaka ist ja kein Blinder. Klar hat der immer dieses Image als relativ rabiater Spieler. Man hat ja auch gesehen, 11 Platzverweise in seiner Karriere schon. Ja, muss man auch dazu sagen. Aber der hat ja nicht umsonst 7 Jahre bei Arsenal gespielt, war zwischenzeitlich Arsenal-Kapitän. Und Arsenal hat ja 2016 schon über 40 Millionen für den hingelegt.
Stimmt, ja.
Also das ist schon ein guter Spieler, der da bei Sky ein bisschen schlecht wegkam. Und deswegen habe ich mir explizit seine Stats nochmal rausgeschrieben.
Hat er schon gelbe Karten gesammelt diese Saison?
Nein, ich habe extra nachgeguckt.
Ei!
Noch keine gelbe Karte nach den ersten beiden Spielen.
Verrückt.
Ja. Und deswegen bin ich da gespannt drauf. Er wird sich die gelbe Karte noch holen. So, da müssen wir gar nicht drüber reden.
Platzverweis auch.
Ja, können wir davon ausgehen.
15.09.
Meinetwegen, solange er keinen verletzt.
Ja, ich sehe das schon kommen. Sané auf dem Flügel, am Sprinten, aus der Mitte kommt Granit Xhaka und wumms, flex der ihn weg.
Ja, muss nicht sein. Muss nicht sein.
Und Sané 30 Rollen und ein Bein weniger.
Ja gut, können wir ja sagen, ist nur Leroy Sané, aber muss trotzdem nicht sein für mich. Ich habe mir noch was anderes rausgeschrieben, weil Feedback aus der Community.
Na?
Erstmal.
Von wem denn überhaupt?
Ich glaube von Per.
Ja.
steht unter der Folge. Ich habe das schon mal gesagt, zu viele englische Begriffe und zu viele Fachbegriffe.
Echt?
Ja. Und deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, Granit Xhaka hat 13 progressive Pässe gespielt.
Vorwärtspässe.
Ja und nein. Ich möchte kurz den progressiven Pass definieren, laut Definition von FBref, was ich ja so als Referenzwert nehme. Ein progressiver Pass ist ein Pass, der innerhalb der letzten 6 Pässe den Ball mindestens 8 bis 10 Meter, je nach Definition, dichter an das gegnerische Tor bringt oder jeder Pass in die Box. Pässe, welche im eigenen Drittel des Spielfelds gespielt werden, zählen nicht.
Okay, wir sollten vielleicht nochmal wie RAN NFL so ein Doppel-8-Podcast-Lexikon machen.
Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wo wir solche Begriffe einmal kurz erklären. So die 10 Standardbegriffe von FPREF.
Ja.
Können wir sehr gerne machen. Damit wäre es das für mich von dem Spiel gewesen. Außer einen letzten Satz möchte ich noch sagen. Victor Boniface hat für mich einen Call zum Spiel des Spieltags.
Bei mir auch. Ich hätte mir mit aufgeschrieben. Aber erst müssen wir die nächsten beiden Spiele noch abhandeln. Die da wären Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt und Bayern gegen Augsburg.
Dann lass uns mit dem ersten Spiel anfangen. Frankfurt gegen Mainz, beziehungsweise in Mainz. Da möchte ich als erstes sagen, mein Frankfurt-Take war zu hoch in der Prediction.
Ja, meiner anscheinend auch. Also, naja, also aktuell nicht. Aktuell sind sie 7. Das wäre genau mein Take.
Das ist genau, ja, mir geht es auch eher darum, was die so auf den Platz bringen.
Ja, schwierig alles irgendwie. Und es wird zukünftig, glaube ich, auch nicht besser, wenn Kolumani den Verein verlässt.
Das glaube ich nämlich auch, weil so ist mir Frankfurt schon zu ungefährlich. Weil heute wieder über 500 gespielte Pässe, 60% Ballbesitz, aber am Ende 7 Torschüsse. Und du machst halt mit Glück in der 93. Minute noch das 1-1. Deswegen bin, drittes Spiel heute, ich bin ja ganz ehrlich, wo nicht so viel inhaltlich rauszuholen ist. Deswegen habe ich eher 3 Takes dazu.
Na?
Dino Toppmöller ist am Ende der Saison nicht mehr Frankfurt-Trainer, wenn das so weitergeht.
Okay. Also ja, also aktuell 7. Platz, da kannst du mit Eintracht Frankfurt aktuell zufrieden sein.
Gehe ich mit. Sind aber auch erst, jetzt bring ich dein Argument, 2 Spiele.
Ja, also wenn er nach 10 Spieltagen oder 11 Spieltagen noch 7. ist, ist alles fein.
Ja, glaube ich auch. Frankfurt verzeiht da ja glücklicherweise viel. Ne, in Frankfurt kannst du dir viel Vibe holen über die europäischen Wettbewerbe. Das könnte ganz gut sein.
Und du musst halt aber auch sagen, gab ein wenig Bewegung in der Mannschaft.
Muss ich auch erstmal finden.
Ja. Technisch. Muss ich auch erstmal finden. Neue Spielanlage. Muss ich auch erstmal finden. Das dauert vielleicht seine 5-6 Spiele.
Schau mal, mir macht diese Torungefahr direkt Sorgen. Und Kolumani stand in beiden Spielen auf dem Platz. So, und der ist nächste Woche wahrscheinlich weg. Ich bin jetzt nach 2 Spielen skeptisch und ich sehe Frankfurt nicht mehr auf der 5. Und ich will ja auch ein bisschen provokant sein. Bin ich ja auch ehrlich. Deswegen ne? Dino, ja. Toppmöller könnten Kandidat werden.
Okay, okay.
Dann die Gelb-Rote für Knauf, extrem strittig. Also für mich ist das
keine... Ich hab's leider nicht gesehen. Weiß ich nicht. Was hat er gemacht? Also, oder was hat er angeblich gemacht?
Er ist einfach nur zu spät gekommen. So, und hat dann ja, Barrios noch mit dem Fuß erwischt und tritt ihm drauf.
Macht man nicht.
Nee, macht man nicht, ist aber auch nicht zwingend gelb. Guck dir die Szene nochmal an. Weiß ich nicht. Und meine dritte Erkenntnis aus dem Spiel, Tom Kraus, ist 90 Minuten auf der Bank in Mainz.
Ja, das habe ich auch gesehen. Und du hast noch gesagt, der hat einen Impact aufs Spiel.
Habe ich gesagt, bin ich auch immer noch von überzeugt.
Und ist ein guter Uplift.
Ist ein guter Uplift, wäre auch ein Investment beim Managerspiel. Aber und irgendwie
gerade so, was?
Ich weiß gar nicht, ob Per Tom Kraus kennt.
Naja, nee, weiß ich nicht. Der spielt ja nicht beim HSV, aber don't know.
Ah, nee, das ist jetzt so eine
Dimension. Er hat doch letztes Jahr mit dem HSV gegen Tom Kraus gespielt.
Nee, haben die im Pokal gegeneinander gespielt?
Hamburg gegen Schalke? Schalke ist ja abgestiegen, ob sie.
Ja.
Hab ich ganz vergessen.
Ja, Schalke hat letztes Jahr in erster Liga gespielt. Da war Tom Kraus einer der Besseren. Deswegen, ich sehe da viel Potenzial. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Weil er eigentlich auch für das, was Mainz heute wieder gespielt hat, wieder kämpfen, ackern, fighten, Mainzelmännchen, ist Tom Kraus eigentlich ein guter Mann.
Ja, also da muss Bo Svensson vielleicht nochmal den Doppelacht-Podcast hören.
Würde ich auch sagen. Wirklich, rooten für Tom Kraus. Aber ich bin dann auch schon durch. Hast du noch was zu dem Spiel?
Nee, wenig. Bis gar nichts. Ich glaube, vorne Mamouche habe ich mir mehr, also gut, hat zwar das Tor gemacht, ich weiß, habe das Spiel nicht gesehen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die Position mit Götz zusammen als Doppel-10, ob das seine Position ist.
Weiß ich auch nicht, obwohl er ja explizit dafür eingeplant ist, der hat aber letzte Saison in Wolfsburg so als so dicht an der Stammformation nicht relativ viel gespielt, auch nicht gut gescored. Also der ist mir auch ein bisschen overrated von irgendwie 5, 6 guten Spielen, die er in Stuttgart gemacht hat vor 2 Jahren.
Ja, und Frage, wieso hat Jesper Lindström nicht gespielt?
Wechselgerüchte, nehme ich mal an. Also das war ja schon mal heißer, dass er geht irgendwie zu Juve oder Lazio. Ist dann wieder ein bisschen abgekühlt. Vielleicht wird es jetzt nochmal in den nächsten Tagen heiß und wer diesen Sommer schon alles nach Saudi-Arabien gegangen ist, am Ende...
Nein. Das darf er nicht. Nee.
Würde ich auch nicht gut finden, aber ich schließe nichts mehr aus.
Okay. Ansonsten habe ich dazu in dem Spiel nicht und wir werden zum...
Letzten, zum Highlight des Spieltags kommen. Das Beste kommt zum Schluss.
Nee, das war ja Gladbach gegen Leipzig, ja schon gegen Leverkusen.
Ja, was war es wirklich, muss man zugeben. Ich freue mich einfach über einen relativ souveränen Sieg gegen Augsburg, weil Siege gegen Augsburg sind keine Selbstverständlichkeit bei Bayern München. Meistens zwar nur auswärts, aber man tut sich gerne mal gegen Augsburg schwer.
Das stimmt. Das ist richtig. Aber wir haben das Spiel ja beide zusammen verfolgt. Fußballerisch war ein normales Bayern Spiel mit nicht großen sehenswerten Aktionen. Die haben halt das 1-0 fiel für mich komplett aus dem Nix.
Ja, da war Bayern halt so dieses optisch überlegen, aber auch nicht wirklich zwingend. Dann haben sie Glück, dass sie das 1-0 machen.
Ja.
Ich fand aber auch, also Bayern ist nur so hoch gesprungen, wie sie mussten, weil Augsburg... Ja, genau. Da war irgendwie wenig Gegenwehr. Also die haben für mich nicht ausgestrahlt, dass sie giftig sind, dass sie beißen, dass sie irgendwie was holen wollen. So wenig Pressing, wenig Ideen, kaum Umschaltspiel. Fand ich so ein bisschen, ja, also man fährt so nach München, man nimmt das 1-3 mit und konzentriert sich auf die nächste Woche. So wirkte das auf mich.
Ja, und das war halt souverän, mit wenig Aufwand das Spiel gewonnen.
Ja, geh ich 1-1 mit.
Willst du noch ein bisschen was zur Aufstellung sagen?
Ich würde sagen, dass Pavard nicht im Kader stand.
Ja, weil er bald bei Inter ist.
Der hat Rückenschmerzen.
Genau.
Ist die offizielle Aussage. Er hat Rückenprobleme. schauen wir mal. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er bleibt, weil er möchte ja auch weg. Ich finde, er ist da auch nicht schuld dran, dass er jetzt ein bisschen, also er streikt ja nicht, aber er ist etwas reservierter. Aber er hat ja auch schon vor einem Jahr gesagt, dass er den Vertrag nicht verlängert. So, und er ist halt immer bei der Meinung geblieben. Und Bayern München hätte ja sich ja darauf einstellen können, dass Benjamin Pavard sich nochmal verändern möchte in seiner Karriere. Das haben sie nicht gemacht und dann kann man ihm jetzt auch nicht böse sein, dass er Rückenschmerzen hat.
Aber hat er nicht, war das nicht am Anfang der Vorbereitung, dass er gesagt hat, ach, er möchte bleiben?
Kann ich mich nicht dran erinnern. Also Tuchel hat zwar gesagt, dass er ihn gerne auf jeden Fall noch das Jahr hätte. Und er hat ja so. Auch, er hat ja auch gespielt. Und würde er sich für das Jahr committen, würde er auch spielen. Möchte er nicht, dann sollte man ihn gehen lassen. Wird jetzt auf 4,5 Tage noch relativ schwer, noch einen Ersatz zu finden.
Ja.
Dann, was mir, De Ligt wieder auf der Bank.
Ja.
Ist mir aufgefallen. Und dass Bayern das Aufbauspiel etwas adaptiert hat, wenn wir jetzt in die Spielanlage und Spielidee gehen. Wenn mir aufgefallen ist, dass Kimmich oft relativ tief gespielt hat und dass Bayern nicht wirklich mit diesem, ich sag mal gerade in Mode befindlichen 3-2-Aufbau gespielt hat, sondern Kimmich nach hinten gezogen ist zwischen die Innenverteidiger. Dafür ist Davis relativ weit nach außen, Masrao relativ dann eingerückt und den zweiten Raum in der Offensivkette hat Coman besetzt, der dann auf einer Höhe mit Davis gespielt hat, aber relativ eingerückt. Und dafür ist Gnabry noch eine Stufe weiter nach vorne und hat fast neben Kane gespielt.
Und Kane linker Flügel.
Ja, und Kane hat relativ viel dann in dem Schema außen, also äußerer gespielt, als man eine klare 9 erwarten würde.
Ja.
Also, wie man sagt, asymmetrisch mit hohen AVs.
Oh mein Gott. Ja, aber fand ich jetzt also, war aber nicht so zu erwarten.
Hat mich auch ein bisschen überrascht.
Und ich glaube, sie werden so nicht weiterspielen. Also kann ich mir nicht vorstellen, das war vielleicht ein Ausrutscher. Oder war das Vorgabe von...
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Vorgabe war, beziehungsweise eine Idee, weil man jetzt ja Masraoui hat, den man voll zur Verfügung hat, den letzte Saison hat wenig da war, ist ja ein anderer, weniger defensiverer Spielertyp, technisch besserer Spielertyp als Pavard und dem man einfach sehr, sehr viel zutraut, dass er über rechts eben auch Impulse machen kann, aber eben auch, dass man den anspielen kann und deswegen wird er immer so ein bisschen zentraler gezogen. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Der Umkehrschluss war dann, dass Konrad Leimer als Rechtsverteidiger eingewechselt wurde und diese Rolle einfach weitergespielt hat, weil er ja eigentlich auch defensiver Mittelfeldspieler ist. Nominell ist er dann auf RV gegangen, hat aber im Offensivspiel viel auf dieser Sechserposition gespielt.
Ja, hat sich Thomas Tuchel das ein bisschen abgeguckt aus Manchester?
Könnte man ihm unterstellen. Die Grundidee hat er sich wahrscheinlich eher so ein bisschen abgeguckt bei Liverpool, die Trent Alexander-Arnold so nach vorne ziehen.
Stimmt.
Ja, dass die den Rechtsverteidiger rein, weil da gibt es ja verschiedene Ansätze. Guardiola zieht ja den Innenverteidiger mit Stones vor, bietet den dann ja auch mal nominell auf RV auf.
Ganz früher häufig aber auch schon ausprobiert, den Außenverteidiger mit reinzuziehen.
Ja,
der damit hat er angefangen. Bei Barca, ja, auch schon bei Barca, ja, mit Dani Alves.
Ja, geht. Das war damals ja noch, da war das sinnlose Flanken zweite Bälle. Weil da hat Dani Alves ja relativ hoch gespielt, aber relativ weit außen. Und dann war das so, dass man immer gespielt hat, dass Dani Alves isoliert ist auf dem Flügel, die Flanke reinbringt und man dahinter ein Netz spannt, um direkt diesen zweiten Ball im Angriffsdrittel zu gewinnen. Also dass es gar nicht darauf abzielte, dass die Flanke reingeköpft wird oder dass es in der Box gefährlich wird, sondern nur, dass
zweite Bälle.
Ja, dass du genau direkt eine Pressingkette hast, die im Angriffsdrittel den Ball gewinnt. Und dieses Reinziehen hat er mit Cancelo gemacht, vorletzte Saison. Dann hat er es weiterentwickelt zu, ich ziehe den Innenverteidiger hoch. Tuchel macht es jetzt mit dem Rechtsverteidiger. Arteta macht es mit dem Linksverteidiger, mit Zinchenko, wenn der spielt. Muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Und der HSV mit Ramos.
Ja, genau.
Da werden die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hier.
Da kann Per ganz gerne mal was zu sagen. Ja. Nee, das ist mir nur noch aufgefallen. Ansonsten Goretzka, relativ engagiert, gutes Zweikampfverhalten, viele Bälle gefordert. Für mich, auch wenn Thomas Tuchel es fordert, braucht es keinen weiteren Sechser. So weit bin ich jetzt. Weil man wirklich sieht, dass sowohl Kimmich als auch Goretzka wirklich bemüht sind, diese Position so auszufüllen, wie Tuchel das haben möchte. Und dass sie ihr Spiel da so ein bisschen adaptieren.
Ja. Also, meines Erachtens, ich glaube, ich weiß nicht, ob da noch ein Sechser kommt oder nicht. An Thomas Tuchels Stelle würde ich mir trotzdem noch einen holen. Einfach haben ist besser als brauchen.
Das stimmt, aber wenn du dieses Haben besser als brauchen Spiel spielst, musst du ja jemanden haben, der dich, wenn er spielt, weiterbringt, beziehungsweise qualitativ gut genug ist für Bayern, sich aber, wenn auch mal 3 Spiele nicht spielt, direkt beschwert.
Nicht beschwert, meinst du?
Ja, genau. Also der sich dann nicht beschwert oder der sich nach 3 Spielen, ne, dann eben, ja, nicht beschwert. Sorry, ja. Ich habe da heute so ein paar Gedankenspiele gespielt. Ich bin bei einem Namen rausgekommen, den man in der ganzen Konversation um diese Holding 6 bei Bayern München noch kein einziges Mal gehört hat.
Emre Can?
Ach, jetzt mal auf. Gute Spieler. Bajau Palhinha von Fulham.
Wer?
Bajau Palhinha von Fulham. Einer der besten Sechser der Premier League.
Nach 3 Spieltagen?
Letzte Saison auch schon. Der war sogar im Team des Jahres. Problem bei Bajau Palhinha ist, der ist der ältere Ugarte. Der ist defensiv unfassbar krass, kann offensiv aber gar nichts. Nee. Das muss man dazu sagen. Kannst du mal bei Arsenal nachfragen, weil die hat er gestern genervt bis zum geht nicht mehr.
Er hat ja doch ein Tor geschossen.
Ja, also er war eher ein Unfall.
Okay.
Ne, was ich mir rausgeschrieben habe, Top 1% in Tackles auf seiner Position, Top 9% bei Klärung, Top 10% bei Ballgewinnen und er hat auch eine Passquote von 83%. Ist eigentlich genau der Spieler, den Thomas Tuchel haben will.
Ein Geldkoffer ab nach England und kaufen.
Ja, 28 Jahre alt und gesagt, spielt in Fulham, würde wahrscheinlich so um die 50 Millionen Euro kosten.
Das ist verrückt. Das ist verrückt.
Das ist von dem Spielerprofil, was er mitbringt und so gefragt, dass dieses Jahr ist, wahrscheinlich sogar im Ansatz wert, aber gibt Bayern das nochmal für einen dritten möglichen Stammspieler aus, kann ich mir nicht vorstellen.
Was ist mit Sangaré?
Bin ich nicht so der Fan von, weil der eben in den Niederlanden spielt. Ich glaube, Palhinha kann eher direkt weiterhelfen.
Ja, stimmt. Stimmt. Da gebe ich dir recht. Der ist bei mir noch gar nicht auf der Platte. Den kannte ich auch null.
Kommt von Sporting Lissabon.
Ja. Ich bin gerade auf seinem Profil. Das sieht aber so ganz, ganz, ganz solide aus.
Ja, ist genau der Spieler, den Thomas Tuchel bei Bayern haben möchte. Und passt vom Profil her meines Erachtens perfekt. Und der wird generell zu wenig mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Gerade da so ein High-Profile-Spieler aus der Premier League ist und eine der Entdeckungen der letzten Saison ist, der würde mir bei, wenn Bayern was macht, würde mir der gut gefallen. Deswegen kann ich jedem Hörer nur empfehlen, sich Bajau Palhinha anzugucken.
Das werde ich wohl dann auch mal machen.
Kann ich dir auch nur empfehlen.
Gut, hast du noch was zu Bayern gegen?
Nee. Damit wäre ich durch, deswegen wäre das auch direkt schon meine Überleitung, wieder Stunde 10 drinne, in ja. Internationalen Teil.
Ja, stopp. Wir haben noch nicht die Tipps verglichen, wir haben noch nicht den Spieler des Spieltags. Und wir müssen noch tippen nächste Woche.
Jetzt kommt diese ganze Administration hier hinten noch im Podcast.
Ja, klar.
Dafür bist du der Mann, also übernimm.
Erstmal würde ich sagen, wollen wir auf die Ergebnisse schauen? Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, also ganz ehrlich, ich habe jetzt 2 Spieltage getippt und ich war nur einmal komplett falsch. Also was komplett falsch mit der Tendenz. Ich habe 4 Spiele komplett richtig getippt, Einmal falsch und sonst immer Tendenz.
Dann hau raus.
Ich glaube, ich muss nächste Woche mal hier Tippico machen. Schein hier.
Wie waren wir denn? Ich weiß, dass ich mir Bayern zu hoch gegriffen habe. Das habe ich noch im Kopf.
Ja, Leipzig gegen VfB. Du hast 4-1, ich 3-0. Tendenz. Freiburg gegen Werder haben wir beide 2-0 gesagt. Tendenz. Köln-Wolfsburg. Du 1-1, ich 1-2. Komplett richtig. Gut, Bochum-Dortmund haben wir beide falsch.
Wir haben beide 1-0 gesagt, ne?
Ja, du aber für Bochum wie für Dortmund?
Ja, ärgerlich, hier Donny Malen.
Ja. Heidenheim gegen Hoffenheim, habe ich Hoffenheim 3-0, du 1-1. Tendenz bei mir.
Mhm.
Darmstadt gegen Union, klare Tendenz zu Union, 1-3 und 0-2. Kann ja keiner ahnen, dass sie 4 Tore schießen wieder. 4 Tore in 2 Spielen. Wild. Gladbach-Leverkusen, 0-2 und 0-4.
Oh, dicht, genau dazwischen.
Ja, genau. Das ist nicht gut. Mainz gegen Eintracht, hast du 1-0, ich 1-1.
Oh.
Bayern-Augsburg 6-0 und 3-0 bei mir.
3?
Aber, ja. Aber Spieler des Spieltags, wer ist es bei dir?
Ich möchte noch ganz kurz sagen, wir sind nicht so diffus in unseren Tipps wie letztes Jahr.
Nee, absolut gar nicht.
Also da haben wir wirklich die Leistungskurve rapide gesteigert.
Ich bin begeistert, deswegen sag ich auch... Shine und so. Spieler des Spieltags.
Victor Boniface. Der hätte eins mehr machen müssen. Der hat offensiv das Spiel belebt. Der hat zwei gemacht. Der sieht gut aus. Der sieht gefährlich aus. Der kann Fußball spielen. Der ist gut in der Luft. Der kann Bälle festmachen. Der hat ein gutes Tempo.
Was mit Robin Gosens?
Hatte ich auch einen Case für und dann habe ich die Stats von dem Spiel gesehen und dachte, das kann man nicht machen. Also ich kann das nicht machen. Jetzt kann ich niemandem gewissen vereinbaren, auch wenn der zwei starke Tore gemacht hat, dass die mit der Nichtleistung, die dahin verteidigt haben mit 10 Mann, den Spieler des Spieltags stellen.
Ja, also bin ich auch bei dir. Ich habe auch, am Anfang habe ich Victor Boniface, weil er auch in meiner Kicker-Elf ist, hingeschrieben, weil wir das Spiel auch komplett gesehen haben und das nochmal, finde ich, besser bewerten können. Und wir dachten ja auch, und dann war aber Robin Gosens 2 Tore in seinem
erster Startelf-Einsatz, zweites Spiel. Er ist im ersten Spiel eingewechselt worden und das 1-0 war halt einfach extrem stark.
Ja, genau. Und das ist halt so eine geile Story. Aber ey, nee, nicht mit den Werten, das geht nicht. Also du kannst doch, nein, das, nee. Das darfst du irgendwo nicht belohnen.
Das finde ich nämlich auch. Deswegen habe ich mich dann gegen Robin Gosens entschieden und gegen Jonas Wind auch, obwohl der auch 2 Tore gemacht hat und das Spiel gedreht hat. Aber der Gegner war Köln. So.
Ja, gut, aber der Gegner war Gladbach. Ja, also das
ist für dich kein Argument?
Findest du?
Ah, geht. Aber finde ich, kann man berücksichtigen.
Ja. Nee, aber ich bin auch bei Victor Boniface.
Dann soll es Victor Boniface sein.
Ja. Wollen wir reingehen in international?
Können wir machen. Ich habe heute aber nur England, Spanien, Italien Notizen zu. Frankreich habe ich rausgeschmissen. Ist ja auch keine Top 5 Liga mehr.
Nee, letzte Woche hatten wir Frankreich kurz, ja. Wollen wir anfangen in Italien?
Dann lass uns in Italien anfangen. Sehr gerne.
Ist ja nicht so viel.
Nee, da habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, dass der AS Rom verliert gegen Hellas Verona.
Richtig, richtig, richtig.
Habe ich nicht verstanden. Und dann, was ich viel spannender finde, was ich mir auch angeguckt habe, ist Milan gewinnt 4-1. Und die haben wieder richtig gut gespielt. Und da wackelt mein Take auch, dass die nicht in die Top 4 kommen. Weil wenn die so weiterspielen, Top 3 auf jeden Fall, wenn nicht sogar neben Inter der Meisterschaftskandidat schlechthin.
Ja. Ich habe die Highlights gesehen. Es war schon lecker.
Ja, und wer hat wieder gut gespielt? Christian Pulisic.
Ein Tor gemacht. Aber das Tor von ihm, ne? Geil. Also absolut geil. Nicht nur von ihm, auch von Ruben Loftus-Cheek.
Ja, also unsere Calls spielen ja auch beide. Sowohl Loftus-Cheek als auch Reinders spielen halt beide und spielen eine sehr gute Rolle auf ihren Doppel-8-Positionen.
Ja. Echt, also wirklich richtig nice. Ansonsten ist in Italien wirklich nicht viel passiert. Man muss vielleicht noch sagen, AC Monza.
2-0 gewonnen, habe ich richtig im Kopf?
Genau. Und Andrea Colpani, 2 Buden.
Ich weiß nicht, jetzt hast du einen Call für mich. Was man aber auch noch sagen muss, wir nehmen wieder Sonntagabend nach dem Bundesligaspiel auf und daher wird in Italien noch gespielt.
Ja, ich spiele noch Lazio gegen Genua, Neapel gegen Sassuolo, Salernitana gegen Udinese morgen und Cagliari gegen Inter morgen auch noch, ja. Aber ansonsten ist ja nicht viel passiert. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Hellas Verona, kleine Überraschung allgemein, wenn man das schon als Überraschung sehen kann, weil die ja Zweiter sind aktuell.
Ja, müsste man mal abwarten.
Ja. Big Rum in Anflug in Rom.
Könnte passieren, weiß
ich nicht. Big Rum in Rom.
Big Rum in Rom ist aber so ein also Romelu Lukaku ist der Spieler, dem glaube ich generell nichts. Und alles, was Wechsel und Wechselgerüchte angeht, bin ich erst, er muss ein Trikot in der Hand haben, wo sein Name draufsteht. Dann glaube ich, dass er auch für diesen
und,
Verein...
Und spielen. Und registriert sein.
Genau. Deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig.
Ja. Ja, ansonsten habe ich da auch nichts. Wollen wir rübergehen in die spanische Sonne?
Dann in die spanische Sonne. Da habe ich Real gegen Celta Vigo sogar komplett gesehen. Und
wie war das Spiel?
So flashy und groß Real Madrid klingt, so sehr war es Hoffenheim gegen Heidenheim.
Ja, also das ist meistens immer bei Real, wenn sie 1-0 gewinnen, so knapp ebenso, dann war es nicht schön.
Nee, war es auch nicht. Also das war okay. Also wenn es 1-1 ausgeht, beschwert sich auch keiner. Rodrigo verschießt einen Elfmeter, Vinicius verletzt raus, Tor macht wieder Jude Bellingham.
Jetzt fehlen ihm gleich noch 2 Tore. Und hat er so viele Tore wie Eden Hazard für Real Madrid.
Eden Hazard hat 4 Jahre gespielt. Ja. Eden Hazard aber auch noch keinen neuen Verein, ne? Möchte man auch nochmal sagen. Nicht mal für Saudi-Arabien ist er gut genug.
Ich habe auch gelesen, dass Crystal Palace mit Roy Hodgsons vielleicht eine Option ist.
Oh, meinetwegen. Also das tut halt einfach wirklich alles so weh. Und das tut mir auch so leid für den, aber...
Er ist ja aber auch irgendwo selber schuld.
Er ist komplett selber schuld, muss man ehrlich sagen. Er hat auch viel Pech gehabt mit Verletzungen, aber er hat ja trotzdem irgendwas zwischen 60 und 70 Spiele für Real gemacht. Also da wäre ja die Möglichkeit gewesen, irgendwie abzuliefern.
Absolut, absolut.
Aber in Madrid, habe ich gehört, gibt es Big Mac Flats.
Wer was für Niklas Süle?
Könnte ich mir vorstellen, der hat nämlich heute wieder Rückenprobleme. Beziehungsweise gestern wurde ausgewechselt.
Ja. Nee, Niklas Süle wird auch eingewechselt für Hummels.
Nee, andersrum. Der wird ausgewechselt.
Warte. Spieltag.
Zack, jetzt kommen hier die Recherchen.
Nee, der wird eingewechselt für Hummels.
Dann,
in der 46.
Dann war es andersrum. Dann habe ich Niklas Süle...
Und dann Bus geworfen. Zu Unrecht.
Ausnahmsweise. So,
apropos unter den Bus werfen. Wen können wir in Spanien nochmal unter den Bus werfen?
Kein Gabriel so Vega.
Ihr stimmt.
Gabriel Vega, stimmt. Da warte ich seit 1,5 Stunden drauf, dass ich Gabriel Vega hier unter den Bus werfen kann. Boah, ey, ich war kurz davor, den cool zu finden, ne? Und dachte wirklich, das ist ein junger, spanischer, spannender Spieler. Das ist ein Achter, der hat Torgefahr, der hat Technik, der hat U21-EM gespielt, der hat bei Celta letzte Saison eine richtig gute Saison gespielt. Der ist 21. Und hat vorgestern seine Karriere beendet, weil der einfach zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien gegangen ist für 40 Millionen, für seine Ausstiegsklausel.
Ja, da kannst du nur im Kopf schütteln.
Also das ist mir dann ehrlich zu viel. Ich finde auch, also bei allen Leuten, die dahin gewechselt sind, ne, kann man alles hinterfragen und sich drüber aufregen und so weiter und so fort. Ich finde aber am Ende, auch wenn man weiß, dass das Geld nicht aus so guten Quellen kommt und Menschenrechte und extrem schwieriges Thema, wurde schon unfassbar viel drüber geredet. Aber wenn du da 3 Jahre hingehst und 300 Millionen bekommst, hat deine Familie auf immer ausgesorgt. Nicht für eine Generation, nicht für 2 Generationen, sondern 5. Und das finde ich ist aus persönlicher Sicht so ein schwerwiegendes Argument, finde ich ganz, ganz schwer, das abzulehnen.
Ja, es hat Marius Wolf war bei Ed Broski.
Ja, genau.
Da wurde er auch gefragt und sagt, Marius Wolf, tut mir leid. Also, Er wird es auch machen, weil es einfach arsch viel Kohle ist, ne?
Genau, es ist so irrational viel Geld.
Ja.
Das macht es eben extrem schwer. Ja. Was ich an dem Wechsel explizit so verwerflich finde, ist, dass der einfach ein hochtalentierter 21-jähriger Spieler
bist
ist.
Bist du Ende 20, ist okay, aber du bist 21 und du könntest bei...
Der war sich vorher mit Neapel fast einig.
Ja, und könntest wirklich, das ist der nächste spanische Topspieler, aber bei europäischen Topclubs spielen, du könntest international spielen, Champions League, das ist doch tausendmal geiler, als im Wüstensand mit dem Bagger zu spielen.
Eben, und ich sag dir, von den Anlagen her ist der gar nicht so weit weg vom nächsten spanischen Topspieler.
Ja, jetzt ja.
Aber ich hätte mir ein Mittelfeld in der spanischen Nationalmannschaft aus Gavi, ja, okay, overrated, aber egal, Pedri und Gavi Vega vorstellen können.
Ja. Gut, lass uns das Thema abhaken. Kommen wir noch zu was Positivem. Ich habe noch aufgeschrieben, Rayo auf die 1.
Ist das so?
Rayo Vallecano, wenn sie morgen gegen Atletico Madrid gewinnen, dann sind sie Tabellenerster.
Also viel Eventualität. Also gegen Atletico gewinnen, müssen, ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, aber Rayo Vallecano, 2 Spiele, 4 Tore, 0 Gegentore.
Sagst du, da wächst ein Defensivbollwerk heran?
Nein, aber das schon, hätte man vor der Saison nicht erwartet. Und wenn die jetzt, also die müssten 2-0 gewinnen oder mit 2 Toren Unterschied gewinnen, dann sind sie auf Platz 1.
Also sagst du, ist ein Call, sollte man sich mal angucken, wenn die beide Zone laufen?
Ja, wenn man Montag 21:30 nichts anderes zu tun hat, ja.
Boah, bin ich nicht so weit weg von. Wahrscheinlich FIFA-SBCs machen und Rayo Vallecano gucken. Ich sehe mich da schon.
Ja. Gut, ansonsten...
Jetzt komm nächstes Highlight-Thema.
Highlight-Thema in Spanien?
Nein, da will ich ja weg. Ich wäre in Flieger.
Ja, ich auch.
Ja, ich hab die Louis Vuitton-Tasche schon übergeschnallt und jetzt geht's King Street, London, Fulham, Stamford Bridge,
ja, das
Blue is the Color.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Sieg,
souverän.
Das ja gegen Luton Town. aber, gut gespielt. Zwar nur Luton Town, aber hey, ne, nur 1 Milliarde ausgegeben in den letzten 12 Monaten, da muss man kleine Brötchen backen und sich wieder ranarbeiten an die Spitze in England.
Ja, na klar, also das geht nicht von heute auf morgen, geht das nicht.
Nee, ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich möchte nur sagen, Enzo Fernandes ist ein Baller. Der ist einfach ein geiler Kicker. Der ist zwar zu teuer, aber ich finde es gar nicht so scheiße, dass der ein Chelsea-Trikot anhat und einen Vertrag bis Saudi-Arabien hat.
Ja.
Ist ja auch Saudi-Geld, aber... ne? Aber wer mir auch gut gefallen hat, ist Gusto, der Rechtsverteidiger. Ist, meine ich, Portugiese, ist schon im Winter verpflichtet worden. Hat dann noch die Rückrunde bei Olympique Lyon gespielt und ist jetzt da und der 2 Tore vorbereitet. Und das ist mehr als Wan-Bissaka vorbereitet hat in 2 ganzen Saisons bei Manchester United. Und das sah schon gut aus und man könnte Chelsea wirklich eine Spielanlage und eine Spielidee unterstellen.
Ja, ist die Frage, ob sie das nächstes Wochenende auch zeigen.
Sag mir, gegen wen sie spielen, ich hab's nicht im Kopf.
Ja, warte, da muss ich mal kurz ein Tabellenblatt, also einmal auf nächsten Spieltag klicken. Moment, da bin ich. Bam, bam, bam. Ich finde sie nicht. Gegen Man U Schreck Nottingham.
Ja gut, die haben sich ja nur kurz geärgert. Und was ich von Man U halte, ist ja schon bekannt in diesem Podcast. Das war wieder wenig Defensive, viel Vibe und Bruno Fernandes.
Ja, so kann man das zusammenfassen. Was gibt es sonst noch in England? Was macht Erling?
Ja, Erling verschießt einen Elfmeter, trifft dann aber doch. Deswegen relativ glanzloses 2-1 von City. Möchte ich mich heute nicht so lange drauf aufhalten, weil ich möchte noch kurz über Newcastle sprechen. Weil vor 2 Wochen, als es wieder losging, und in unserer Season Prediction haben wir Newcastle relativ hochgehangen.
Ich bin absolut enttäuscht.
Dann haben sie Aston Villa abgeschossen.
Ich bin absolut enttäuscht.
Und dann haben sie sowohl gegen City 1-0 verloren, als auch jetzt in Überzahl nach Führung gegen Liverpool.
Also gegen City kann man verlieren.
ja, ich finde es auch generell, hast du natürlich, also was ist das bitte für ein schweres Startprogramm? Aston Villa, die einfach sehr interessant aussehen, City, Liverpool an den ersten drei Spieltagen, ist aber egal, weil am Ende des Tages steht halt ein Sieg aus den ersten drei Spielen, du hast nur drei Punkte und bist irgendwie 14.
13. Ja, absolut bitter. Hätte ich so nicht gedacht und erwartet.
Nee, und dann fehlt ja auch ein bisschen die Abgewichstheit.
Absolut.
So, wenn du es dann gegen Liverpool nicht in Überzeit über die Zeit bringst.
Ja, also das gegen Liverpool, das darfst du nicht verlieren, wenn du da oben hin willst, ne?
Nee, wenn du Top 3 sein willst oder mindestens Top 4.
Top 4. Ja, darfst du das nicht verlieren.
Nein, finde ich nämlich auch.
Naja, und nächste Woche gegen Brighton wird auch nicht viel einfacher.
Ja, dem sollten ein schweres Startprogramm, also die kriegen wirklich gar nichts geschenkt, weil Brighton darfst du auch nicht unterschätzen, wobei die jetzt relativ überraschend von West Ham überrollt wurden. Trotzdem, da muss Newcastle sich jetzt schon so ein bisschen...
Also du musst schon nächste Woche gewinnen, um da ein bisschen dran zu bleiben, ne?
Ja, finde ich nämlich auch. Also das ist eigentlich ein Pflichtsieg und das ist kein Spiel, was du automatisch gewinnst. Das meine ich sogar auswärts, ne?
Und ja, und der Anspruch müsste es auch von Newcastle sein, so ein Spiel gegen Brighton relativ sicher zu gewinnen.
Gehe ich mit.
Was gibt's noch in England noch? Also was Spannendes?
Ich würde noch kurz bei dem Spiel bleiben und sagen, dass Darwin Nunes zwei Tore gemacht hat nach Einwechslung und er deswegen noch nicht final, weil wir noch ein paar Spiele haben, also es könnte sich noch ändern und dann auf Social Media vielleicht jemand anderes sein, den wir als Spieler des Spieltags international präsentieren. Mein Case hat aber aktuell Darwin Nunes, auch wenn er eingewechselt wurde.
Ja, ist eine Option. Ich habe bei mir aber jemand anderen stehen.
Wen hast du?
Das, also wollen wir schon drüber sprechen? Also ich hätte noch, weil ich hätte noch eine Sache. Everton ist letzter und hat noch kein Tor geschossen.
Everton spielt seit 3 Jahren gegen den Abstieg und Dennis Gray, der Flügelspieler von Everton, und geht wohin?
Was?
Dennis Gray, der hat mal in Leverkusen gespielt. Englischer Flügelspieler.
Ja.
Ganz, ganz guter, solider Spieler, geht nach Saudi-Arabien.
Ach, schön, ja gut. Toll.
Ist ein Traum. Immer in all irgendwas Bettwäsche geschlafen.
Ja, natürlich. Natürlich. Früher schon in Öl gebadet. Ja. Ja, gut, kommen wir zum Spieler des Spieltags international. Also, ist es wirklich Darwin Nunes dein...
Möchte ich gerne einloggen, ja.
Echt?
Ja.
Ich halte mit Raheem Sterling dagegen.
Auch nicht schlecht.
Warum? Weil er hat zwar nur gegen Luton Town gespielt, aber ist der Spieler des Spiels. Er hat 2 Tore gemacht und das 3. vorbereitet.
Gebe ich dir recht. Ist ein guter Call, hatte ich auch auf der Liste. Mein ausschlaggebendes Argument war dann eben, weil es Luton Town war. Aber ich bin ja generell ein Verfechter davon, dass Raheem Sterling seit Jahren underrated ist.
Ja. Also wer wird's?
Gute Frage. Könnte natürlich auch noch passieren, dass jemand in Italien abreist.
Meinst du Lautaro Martinez mit 3 Buden?
Ist Lautaro Martinez immer ein Call. Deswegen also möchte ich es noch nicht final entscheiden, glaube ich. Wenn du jetzt nicht sagst, ich muss mich festlegen und sagen jetzt, ich lock Darwin ein und das ist mein Spieler und den muss ich jetzt hier verteidigen, argumentativ.
Ja, also kommen wir gleich zu, weil ich habe noch 2 andere. Hatte noch Andrea Colpani, auch mit 2 Toren. Und Matthew Cash von Aston Villa.
Der hat auch 2 Tore gemacht. Genau.
So, aus Spanien kam nichts bisher?
Nichts, also leistungstechnisch, was das verdient, weil für mich ein erneutes Jude Bellingham-Tor reicht nicht gegen Celta Vigo.
Nee, ein Tor ist zu wenig.
Genau, und boah, also wir haben ja beide wieder Real gegen Barca nicht gesehen, was ja ein wildes Spiel war. Aber
da hat sich jetzt auch keiner hervorgetan. Ich hab da rein, also nicht rein in die Dings, 4 unterschiedliche Torschützen. Vorlagen hat auch keiner 4 Stück gegeben. Sehe ich nicht. Also müssen wir, also ich möchte mich gerne jetzt, dass wir uns einigen zwischen Raheem Sterling und Darwin Nunes.
Ich möchte so gerne Darwin Nunes verteidigen, weil der mir immer ein bisschen zu schlecht wegkommt und weil der heute in Unterzahl ein extrem wichtiges Spiel für Liverpool entschieden hat. Mit 2 Toren. Und ich so ein bisschen hoffe, dass das die Initialzündung für Darwin Nunes sein könnte. Dass der einfach eine gute Saison spielt, weil das hat er verdient.
Ja, red weiter. Aber? Kommt da noch ein Aber?
Da kommt kein Aber. Es fällt mir schwer, gegen einen Chelsea-Spieler zu argumentieren, weil es so ein bisschen Balsam für die Seele ist, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass es ein Chelsea-Spieler sein kann.
Wird vielleicht die Saison auch nicht mehr so häufig vorkommen.
Das hoffe ich nicht. Ich möchte trotzdem bei Darwin Nunes bleiben, weil es eben im Spitzenspiel war, ne, Sunday. Ich möchte bei Darwin Nunes bleiben. Was hast du für Raheem Sterling, um ihn zu verteidigen?
Er hat 2 Tore und eine Torvorlage gegeben. Stell dir mal vor, der hat nicht gespielt. Gegen Luton Town, dann wäre es vielleicht auch kritisch gewesen für Chelsea.
Dann hätte ich mir aber vorstellen können, dass Chelsea die Qualität im Kader hat, dass sie das Spiel trotzdem gewinnen. Und die Situation bei Liverpool ist eben noch, dass sie gegen einen direkten Konkurrenten spielen und nicht gegen einen Aufsteiger, der nur sensationell in der Premier League ist und eigentlich, so hart muss man sein, da nicht hingehört.
Und das ist richtig.
Dann eben noch in Unterzahl spielt Liverpool über die meiste Spielzeit. Und sie spielen auswärts im St. James Park und drehen das Spiel durch diese beiden Darwin Nunes Tore.
Das ist richtig. Also
ich weiß, man kann argumentieren, dass er, glaube ich, insgesamt nur mit Nachspielzeit, glaube ich, knapp 30 Minuten gespielt hat.
Ja, nee, gespielt, 13 Minuten. Das wird in der 77. Minute eingewechselt. Vielleicht ein bisschen mehr, aber da wird in der 77. Minute eingewechselt.
Ja, Nachspielzeit ist nicht drin. Aber, ja, 20 Minuten dann.
Ja, ich muss mal die Dings mal nebeneinander legen. Mal gucken. Ballkontakte 59, gespielte Pässe 5, 36, Passquote 60, 89, Zweikämpfe 1, Zweikämpfe 13, Zweikämpfe 23%.
Kann man aber ehrlich gesagt schwer vergleichen wegen den Spielzeiten. Da muss man den Impact auf das Spiel bewerten. Der empfinde ich bei Darwin Nunes aufgrund der Stärke des Gegners und der Situation als höher.
Ja, da kann ich nicht, also sehe ich auch so ein bisschen, aber mir sind halt nur 2 Tore so ein bisschen zu wenig.
Im Spitzenspiel, auswärts, in Unterzahl gegen den direkten Konkurrenten. Möchte ich nochmal wiederholen. Das wird hier gerade so ein bisschen die erste Folge Wahlkrampf. Und ungewollt klauen wir uns gerade ein Calcio Berlin-Format.
Ja, ich bin immer noch bei Raheem Sterling. Kann dann nicht mit Darwin Nunes gehen.
Schwierig. Weil mir reichen die Argumente nicht, muss ich zugeben. Weil Luton Town eben auch in den Playoffs aufgestiegen ist.
Ja gut, du hast halt mit Newcastle ist halt ein anderer Gegner, andere Voraussetzung mit Unterzahl.
Dein Kapitän ist vom Platz geflogen und dein Abwehrchef?
Ja gut.
Der kann David Nunes nichts finden, aber das hat einen Impact auf die Mannschaft?
Ich kann es halt schwer bewerten. Es kommt auch auf die Tore drauf an. Hätte er zweimal Flanke eingenickt und seinen Fuß hingehalten, ist das nicht so eine große Leistung wie Darwin Nunes, also für Darwin Nunes, sondern eher der Mannschaft? Hat er zweimal 3 Leute dumm gemacht und vielleicht, oder einmal 2 Leute dumm gemacht, ein Tor geschossen oder einmal aus 30 Metern rechts oben in den Knick gejagt den Ball, dann kriegt er den Titel.
Raheem Sterlings Tore waren auch Tap-Ins. Der zweite war ein starker Tap-In, aber das waren genau die Tore, die du beschrieben hast.
Was machen wir nun?
Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig.
Wollen wir einfach die Community entscheiden lassen?
Müssen wir. Das müssen wir in die Story packen. Dann müssen wir sagen, Community entscheidet für uns.
Ja, dann gibt's am Dienstag eine kleine Story dazu. Und dann werden wir sehen, was die Community sagt.
Bin ich gespannt drauf. Also unbedingt auf Instagram gehen, Doppelacht Podcast, und sobald die Folge raus ist, an der Umfrage teilnehmen, wer ist der Spieler des Spieltags international?
Genau. Jetzt haben wir noch eine kleine Sache vergessen. Und zwar, wir müssen noch tippen für nächste Woche.
Den Bundesligaspieltag.
Ja, aber hallo.
Und wir wollten kürzer werden.
Ja, yeah, wenn nur länger. Also, lass uns schnell reinhauen. Dortmund-Heidenheim?
Schwierig, ist in Dortmund, ne?
Ja.
3-1 Dortmund.
3-1 Dortmund. Ich sag 4-0. Leverkusen-Darmstadt?
3-0 Leverkusen.
Oh. Oh, 5-0.
Ja, da wollte ich auch erst hin. Und da habe ich mir gedacht, so, nee, mit den ganz hohen Tipps, da geh ich nicht mehr. Ich bin eher ein bisschen defensiver.
TSG Wolfsburg?
1-1.
Ich sage 1-2 Wolfsburg. Weil Jonas Wind und so. Werder Bremen Mainz?
Boah, das ist auch so ein nichtssagendes Spiel. 1-1.
Ja, da gehe ich mit. Das ist so, boah, das will sich keiner angucken. Sorry, liebe Bremen-Fans und Mainz-Fans. Augsburg-Bochum, boah.
Auch schwierig. Was ist das denn für ein Spieltag? Ey, das ist hundertprozentig die Konferenz. Die drei Spiele sind die Konferenz. Wo du einfach denkst, boah, ich will das alles nicht sehen.
Ja, ist auch so. Also mit Leverkusen-Darmstadt und mit Stuttgart-Freiburg.
Da bin ich, ehrlich gesagt, kurz davor, Leverkusen Einzelspiel zu gucken. Augsburg gegen Bochum. Müssen wir tippen 2-1 Augsburg.
Hey, hab ich auch. Dann nächstes Spiel, Stuttgart-Freiburg.
Das ist ja Derby, mehr oder weniger.
Ja.
Ist in Stuttgart das Spiel?
Ja.
2-2.
2-2, okay. Ist 1-3. Freiburg wird so gnadenlos auskontern.
Weiß nicht, ja. Habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Aber Freiburg hat mir die ersten Spiele nicht so gut gefallen.
Ja, Maxi Philipp macht das schon. Gladbach gegen Bayern?
4-0 Bayern.
0-3 nur. Frankfurt-Köln.
Auch schwierig. 1-0 Köln.
Kolumani ist weg.
Der ist weg.
Auslöser in der Mannschaft. 2-0 für Frankfurt. Union Leipzig. Das wäre auch ein geiles Spiel.
Oh, ist das das Top-Spiel am Sonntag? Also ja. Irgendwie das 30-Spiel. Ja. 2-1 Union. Frag mich nicht, wie die das machen. Das weiß ich nicht, ne?
Ja, das wissen sie auch nicht. Ja gut, mit wenig Ballbesitz. nee, das wird ein 1-3. Für Leipzig. So. Wir sind fertig. Wir haben nichts mehr vergessen.
Alles getippt. Alles irgendwie hat Platz gefunden in der Folge. Es ist wieder eine XXL-Folge zum zweiten Spieltag.
Ja.
Dann würde ich sagen, auf Instagram folgen, an der Umfrage teilnehmen, auf TikTok, die TikToks zur Folge auschecken, die Folge auch hören, uns bewerten. Wir haben nämlich neue Konkurrenz, Copper TS von Tommy Schmidt. Steht gerade bei 4,9, wir sind bei 4,8. Also wir haben ein Ziel, da wollen wir hin. Und ansonsten war es das von meiner Seite.
Von meiner Seite auch.
Dann auf Spanisch heißt es Adios.
Und ich sag Ciao.